kriege ich wieder einen Anruf von Uli Hoeneß. Ich soll bitte zu ihm kommen. Da bin ich auch am Tegernsee. Genau, er saß dann vor mir und hat dann seine Hand auf den Bauch gelegt und hat dann seinen Bauch gehalten und hat gesagt, sein Bauchgefühl sagt ihm, dass ich nicht gehen darf. Da habe ich gesagt, das macht keinen Sinn, weil der Van Gaal ist der Trainer. Er ist brutal in seiner Ansicht. Und dann hat er wirklich in einer tiefen Entspanntheit, in einer Ruhe, hat er gesagt, Mario, in dem Club entscheidet nicht der Trainer, ob ein Spieler geht oder kommt. Das war wirklich eins der ersten richtigen Löcher, in die ich gefallen bin im Fußball, weil ich dann einfach gemerkt habe, so, fuck, was ist jetzt los? Was soll das Ganze? Was passiert hier gerade? Ich habe immer gedacht, ich konnte mein Privatleben sehr, sehr gut fernhalten von diesem Zirkus, in dem wir uns bewegen. Aber anscheinend hast du beste Informationen, hast gewühlt in meiner Privatsphäre.
Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Henning Veit.
Ja, liebe Phrasenmäher-Freunde, Mario Gomez war nie der große Sprücheklopfer. Ich bin aber sicher, dass ihr schon im Intro gemerkt habt, wie unglaublich es sich lohnt, ihm einfach mal richtig zuzuhören. Es gibt wenige Spieler, die in ihrer Karriere so viele Höhen und Tiefen erlebt haben und die da so offen und detailliert drüber sprechen. Mario nimmt euch heute mit ins Trainerbüro von Louis van Gaal, auf die Couch von Uli Hoeneß am Tegernsee und in den Strafraum des Ernst-Happel-Stadions in Wien, wo er bei der Euro 2008 aus 1,5 Metern den Ball in den Nachthimmel gejagt hat. Wir sprechen über die großen Schlagzeilen seines Lebens, was ihn geprägt hat und natürlich auch über den wundgelegenen Spruch von Mehmet Scholl. Viel Spaß im Phrasenmäher mit Mario Gomez. Wir sitzen hier im Red Bull Soccer Office in München mit Blick auf den Englischen Garten in einem Konferenzraum mit dem schönen Namen 4231. Also wie gemacht, dass unser Gast, der jahrzehntelang als alleinige Sturmspitze bewiesen hat, dass er die Dinger vorne machen kann, die Vorlagen von mir heute hier versenkt. Und es gibt wenig Menschen, die in einer Fußballerkarriere so in der Achterbahn saßen und immer in jede Richtung geflogen sind. Es ist ein Mann, über den Jogi Löw sagt, seine Laufbahn war geprägt von Höhen und Tiefen. Im Laufe der Jahre hat er gelernt, mit den Extremen umzugehen und seine Balance und seine Mitte zu finden. Das hinzubekommen bedarf einer wahnsinnigen inneren Stärke. Ich war und bin Fan von ihm. Vielen Dank, dass du uns als Gast hier begrüßt in dem Büro, in dem du arbeitest, lieber Mario Gomez.
Vielen Dank und herzlich willkommen bei uns hier.
Du bist seit Januar 2022 technischer Direktor bei Red Bull Soccer. Verrat uns mal, wie so ein typischer Arbeitstag von dir aussieht. Kommst du da auf 12 Stunden, so wie Uli Hoeneß das von Oliver Kahn gefordert hat?
Ich würde mal sagen, typisch, untypisch. Es gibt kein Schema, nachdem ich gehe. Es ist natürlich, kann man sich vorstellen, wenn man auf der ganzen Welt zu Hause ist, und wir haben ja Clubs in Brasilien, in Amerika und hier in Deutschland, dann ist es natürlich etwas, was auch extrem von den Ereignissen abhängt, weil auch wenn wir die strategische Einheit von Red Bull sind, um zu schauen, wie stellen wir unsere Clubs in Zukunft auf, wo wollen wir hin, was sind unsere Ziele, ist es natürlich so, dass es auch schon immer Tagesgeschäft geprägt ist und du nicht reinmarschierst, wenn eine Mannschaft 4-0 verloren hat als Beispiel. Und dementsprechend kann ich eigentlich gar nicht so wirklich. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Ich versuche schon auch meiner Familie zuliebe natürlich, meiner Frau, die natürlich auch wissen muss, was passiert die nächsten Wochen. Versuche ich einmal so einen Kalender die nächsten 4 Wochen zu organisieren. Aber es ist auch nicht immer so, dass es dann genauso kommt. Dementsprechend sind oftmals mehr als die 12 Stunden. Lustigerweise ist aber nicht, weil ich jetzt sagen will, Uli Hoeneß, hörst du das? Ich bin sehr, sehr fleißig, sondern das ist einfach die Realität und das hat nichts mit Mario Gomez zu tun. Ich glaube, das erfordert das Business auch, weil du einfach in meinem Fall jetzt für gewisse Personen rund um die Uhr erreichbar sein musst. Ist jetzt übertrieben, nachts um 3 nicht, weil so wichtig ist der Fußball dann doch auch nicht. Man muss ja schon immer verstehen, dass der Fußball nicht die Welt ist und trotzdem ist es in unserer Welt natürlich das, was uns alle im Alltag prägt und was uns im Alltag auch viel abverlangt und dementsprechend musst du Gas geben. Will ich aber auch, weil es sich für mich auch nicht wie Arbeit anfühlt, sondern ich darf Dinge tun, die mir unfassbar viel Spaß machen und für mich fühlt es sich immer nach Freude an und nie nach Arbeit.
Da strahlst du auch aus. Der Frühling kommt so ein bisschen, die Schlagzeile im Bild war Frühjahr. Man hat den Eindruck, du bist mit Energie gut aus dem Winter gekommen und jetzt mit Kraft dabei auch loszulegen. Du hast ja viele Chefbüros gesehen in deiner Karriere. Gibt es einen Moment, an den du immer noch mal zurückdenkst, wenn ich dir das rüberwerf? Also Mario Gomez geht als Spieler in ein Chefbüro. Kommt dir da sofort ein Gedanke hoch?
Gar nicht, weil ich hatte dir vorhin auch schon im Smalltalk mal gesagt, dass für mich nie entscheidend war, der Raum, in den ich komme, sondern die Person, die da drin sitzt. Das ist, glaube ich, das alles Entscheidende. Und du kannst die schönste Infrastruktur haben, wenn du sie nicht mit Leben füllst, bringt sie dir nichts. Ganz bestimmt. Natürlich war ein junger Kerl. Es war die große, weite Bayern-Welt, kann man sich ja vorstellen. Du kommst dann da rein bei Uli Hoeneß, da waren wirklich diese Rattan-Möbel, die ja die berühmten, ich weiß gar nicht, gibt es die noch?
Jeder, der sie mal gesehen hat, vergisst sie nicht mehr.
Genau, und das ist natürlich auch bei mir so. Ich saß dann natürlich dann auch irgendwann mal auf diesem Sofa und dann sitzt du da im Büro von Uli Hoeneß, der natürlich auch für mich als junger Spieler so die Lichtgestalt im Fußball war, ist ja klar, der hat den deutschen Fußball diktiert für ganz, ganz viele Jahre und dann ist das plötzlich dein Chef, sitzt du bei dem im Office und hörst ihm zu. Das war sicherlich sehr beeindruckend, aber eben auch da nicht so sehr beeindruckend, weil es jetzt die Möbel waren oder das Office war, sondern weil halt der Uli Hoeneß sitzt und dir ganz klar sagt, was er von dir erwartet und was er will und welche Richtung wir gehen. Und so sehe ich das auch heute noch.
Kannst du auch Abteilung Attacke wie Uli Hoeneß oder ist das nicht dein Ding in der Funktion, wo man Verantwortung hat?
Ich glaube, dass das immer extrem auf die Situation ankommt. Ich glaube, ich bin jemand, der sehr direkt ist. Ich bin sehr klar. Ich bin aber immer sehr, sehr respektvoll. Es gibt ja diesen Spruch, wenn man in den Wald reinsinkt, so kommt's raus. Und das so lebe ich's. Ich glaube nicht, dass ich mir anmaßen würde oder ich tue es auch nicht, über anderen zu stehen, sondern ich versuche in unserer Welt Dinge zu bewegen. Ich versuche Mitarbeiter zu motivieren. Ich versuche Ideen umzusetzen und dann weiß ich, dass es keine One-Man-Show ist, sondern dass wir vor allen Dingen auch gerade bei Red Bull das im Kollektiv leben. Dementsprechend gibt es ganz, ganz, ganz selten Momente, in denen ich negativ emotional werde. Ich kann sehr positiv emotional sein, weil ich mich über jede Kleinigkeit, die gut läuft, die wir in die richtige Richtung lenken oder die Spiele, die wir gewinnen, kann ich mich extrem drüber freuen. Aber nochmals, ich kenne meine Rolle, ich kenne die Größe des Fußballs, die Bedeutung des Fußballs in der Gesellschaft und ich nehme mich da definitiv nicht so wichtig.
Es gibt viele Fußballer, die den Schritt gemacht haben, den du auch gegangen bist. Erstmal kurz einen Break zu machen nach der Karriere und dann einen Job im Fußball auch zu übernehmen. Und einer, der hat viele Parallelen noch zu deinem Leben, der war auch Stürmer und hat auch vorne drin die Dinger verwertet. Und der hat eine Frage an dich, da hören wir mal rein.
Hallo Mario, Oliver Bierhoff hier. Also ich bin sehr froh und auch stolz, dass ich dich in Teil deiner Karriere begleiten durfte und wir hatten immer einen tollen, ehrlichen und guten Austausch. Neben deiner sportlichen Karriere finde ich es auch beeindruckend, wie du den Übergang geschafft hast und jetzt natürlich eine unglaublich interessante Aufgabe hast. Als Fußballer hast du sicherlich Vorbilder gehabt und hast du auch Vorbilder oder Idole aus dem Managerleben, wo du sagst, dem möchte ich nacheifern?
Danke, Olli. Ich hoffe, du zielst jetzt nicht darauf ab, dass ich dich jetzt nenne. Nichtsdestotrotz ist es so, wie er sagt, wir hatten einen super, super Austausch, immer einen sehr, sehr offenen und ehrlichen Austausch. Ich glaube, dadurch, dass wir großes Verständnis füreinander hatten, weil ich auch seine Karriere natürlich verfolgt habe und er meine und wir sicherlich oftmals mit den gleichen Themen zu tun hatten, hatten wir vielleicht füreinander ein besseres Verständnis wie andere, ist ja ganz klar. Auf dem Weg hierhin gab es aber wirklich ganz, ganz viele Menschen, die mich sehr, sehr beeindruckt haben, die mich wahrscheinlich geprägt haben, von denen ich vieles mitgenommen habe. Und trotzdem glaube ich, dass es uns offen stehen muss, wir als die Generation, die jetzt kommt, denn da gibt es ja noch einige, Simon macht gerade einen fantastischen Job bei Leverkusen, Simon Wolfes. Marcel ist jetzt seit einigen Jahren am Machen, der Christian Gentner startet gerade bei Stuttgart, der ein enger Freund von mir ist auch, wo ich weiß, dass er eine großartige Karriere vor sich hat. Und dann gibt's noch die Generation dazwischen, die so ein paar Jahre älter ist als wir. Ich finde, dass wir all das, was wir über die Jahre gelernt haben und dass wir mitbekommen haben und die Richtungen und die Ideen und die Gedanken, die diese Sportchefs oder was es auch immer dann, in welcher Funktion es auch immer die Leute dann waren, dass wir das aufgesaugt haben, dass wir da einfach auch, oder ich für mich persönlich kann sagen, dass ich immer zugehört habe, dass ich versucht habe, Dinge zu verstehen, auch Zusammenhänge zu verstehen. Und trotzdem muss es uns offen stehen, dass wir unseren eigenen Weg gehen, weil ich glaube schon und ich bin sehr davon überzeugt, dass wenn als Beispiel ich jetzt managen würde wie der Uli Hoeneß, dass Fußball entwickelt sich weiter und hat neue Voraussetzungen und trotzdem wird das Spiel immer das gleiche bleiben. Es geht darum, ein Spiel zu gewinnen, es geht darum, erfolgreich zu sein, aber natürlich mit ganz, ganz anderen äußeren Einflüssen, mit einer Geschwindigkeit, die vielleicht die Top-Manager aus dieser Zeit gar nicht so sehr, und damit will ich jetzt, ziehe ich jetzt gar nicht auf Uli Hoeneß ab, sondern einfach prinzipiell hatten diese Manager für sich einfach ein Schema X oder F, dessen sie nachgeeifert sind und haben Erfahrungen gemacht und haben aufgrund dieser Erfahrungen dann ihre Entscheidungen getroffen. Unsere Generation, wir haben natürlich wieder ganz, ganz andere Erfahrungen gemacht. Wir haben andere Themen erlebt, wir haben andere Einflüsse gehabt und aus diesem Mix müssen wir jetzt wieder für uns ableiten, was die richtige Entscheidung ist für die Zukunft. Und das steht uns offen, wir müssen beweisen, dass wir den Fußball genauso gut managen können wie die Jungs vor uns. Denn ich finde schon, dass der deutsche Fußball allumfassend, inklusive Nationalmannschaft und Clubfußball, einen sehr, sehr guten Stellenwert hat in der Welt. Wir machen uns immer kleiner, als wir sind. Wir sind definitiv, begegnen uns sehr, sehr viel Respekt im Ausland. Und das ist natürlich auch deswegen, weil in der Vergangenheit sehr, sehr viel richtig und gut gemanagt wurde. Und trotzdem glaube ich, dass Dinge sich verändern. Glaube ich, dass immer wieder neue Ideen, frisches Blut, neue Gedanken dazukommen müssen, um sich weiterzuentwickeln. Ich hasse Stillstand. Ich bin jemand, der immer voller Optimismus und voller Freude und voller Energie ist und versuche, Themen anzuschieben. Und nochmals, es liegt an uns jetzt, diese neue Phase, die nächsten Jahre eben auch zu prägen.
Gab es mal einen Hoeneß-Moment, den du nicht vergisst? Denn er war ja auch immer jemand, der mit voller Energie die Dinge anschiebt, deutlich impulsiver als viele andere. Das hat dich auch mal getroffen, diese Impulsivität aus einer Emotion heraus. Gibt es da was, wo du sofort dran denkst, wenn du an Uli Hoeneß denkst?
Klar, natürlich. Also zum einen, also es gibt eigentlich drei Situationen, die ich nie vergessen werde. Das eine ist der Anruf, als ich Stuttgart-Spieler war und der Uli Hoeneß anruft und ich für mich eigentlich irgendwie so zu der Zeit das Gefühl hatte, nach Stuttgart will ich ins Ausland. Stuttgart ist mein Club in Deutschland. Ich habe so eine enge Bindung zu diesem Club. Es ist schwer vorstellbar für mich, in Deutschland für jemand anderen zu spielen. Ich habe als Kind, war ich Eintracht Frankfurt-Fan wegen Cheche Okocha. Die waren jetzt zu der Zeit, als ich dann aktiv wurde und Profi wurde, jetzt nicht so das spannendste Eisen im Feuer. Das heißt, mein Club war Stuttgart und mein Gedanken war irgendwie dann das Ausland. Und dann kam der Anruf von Uli Hoeneß und dann passiert das, was wahrscheinlich mit ganz, ganz vielen anderen auch passiert. Ich habe aufgelegt und mir war klar, ich will zu Bayern München wechseln. Das war Moment Nummer eins.
Da hake ich nochmal kurz rein. Wo hast du den Anruf erhalten? Also standst du gerade unter der Dusche oder in der Küche oder warst im Auto? Und was hat er dir gesagt, dass du nach dem Telefonat sofort wusstest, da gehe ich hin?
Also es gibt jetzt nicht den einen Satz, sondern es war einfach die Gesamtsituation. Es ist, wie gesagt, es war der Manager schlechthin im deutschen Fußball zu der Zeit. Er war ja dann gerade so im Übergang zum Präsidenten. Christian Erlinger war ja dann der Sportdirektor sozusagen, mit dem ich auch ein ausgezeichnetes Verhältnis hatte. Aber der Uli Hoeneß war natürlich, das wissen wir alle, war der alles überstrahlende Mensch bei Bayern, wenn es um den Fußball des Tagesgeschäfts ging. Und diese Ausstrahlung auch übers Telefon, die er dann hat, wo er dann weiß, wie er dich triggern kann und wo er verspürt, wie er dich catcht und wo er dann einfach das Gefühl gibt, du bist der Spieler, der jetzt kommen muss, um unsere Ziele zu verwirklichen. Und das war bei mir eben genauso. War ja damals dann die Rekordsumme, das
35 Millionen.
War auch nochmal etwas, was, klar, das spielt dann so rein, du bist ein junger Kerl, du bist gerade in deiner Sturm- und Drangphase, irgendwie alles läuft, du schießt die Tore, die Fans jubeln dir zu, jeder klopft dir auf die Schulter und dann kommt auch noch der größte deutsche Verein und will dich haben für eine Summe, die absurd ist, bieten dir einen Wahnsinnsvertrag und eben auch ganz, ganz viel Vertrauen in dem, was sie vorhaben mit dir. Das war dann einfach so, okay, da habe ich dann gespürt, das ist Next Level. Also das ist dann jetzt nochmal, das wird in Stuttgart, werden es wenige verstehen, die werden aber auch nie in meiner Situation stecken. Mhm. Deswegen musste ich dann auch diese Entscheidung treffen und hab sie dann eben auch getroffen.
Die anderen beiden Momente, da würde ich kurz abbiegen, weil ich glaube, ich könnte eine Ahnung haben, worum es geht. Es war einmal, hat ein Moment was mit Louis van Gaal zu tun und ein Moment hat was mit dem Champions League-Finale 2012 zu tun. Und da halten wir jetzt die Hörer noch ein bisschen kurz an der Leine. Zu den Momenten kommen wir gleich im Laufe des Gesprächs. Aber bevor wir jetzt richtig loslegen, möchte ich dir unbedingt einen Wegbegleiter im Phrasenmäher vorstellen. Jetzt sind alle wach im Raum. Eine Hupe aus dem 1-Euro-Laden, die kannst du zweimal pro Folge benutzen, wenn du auf eine Frage keinen Bock hast und sagst, nee, Henning, also wirklich nicht. Drück drauf, ich spring weiter. Ich kann genauso nachhaken, wenn ich das Gefühl habe, eigentlich denkst du gerade an was anderes als das, was du aussprichst. Da steckt noch ein bisschen mehr dahinter, dann hub ich nochmal. Und jetzt kommen wir zu zwei Klassiker-Kategorien und würden dich bitten, dich einmal vorzustellen und uns ein Geheimnis zu verraten in der Kategorie.
Was ihr über mich wissen solltet.
Also zunächst mal, ich bin Mario Gomez, bin 38 Jahre alt, bin technischer Direktor bei Red Bull Soccer. Ich liebe meinen Job, ich liebe es, im Fußball zu arbeiten. Ansonsten ist, glaube ich, ziemlich viel schon gesagt und geschrieben über mich. Die den Fußball verfolgen, wissen, dass mein Weg bis hierhin eine Achterbahnfahrt war, wie du es vorhin auch bezeichnet hast. Und trotzdem möchte ich keinen einzigen dieser Up and Downs missen, denn am Ende des Tages glaube ich, dass ich heute sehr davon profitiere.
Das war jetzt noch nicht zwangsläufig ein Geheimnis, aber deine Karriere hätte nicht unbedingt in den Fußball führen müssen. Ich habe mir mal einen Podcast von Red Bull angehört, da hast du verraten, dass eigentlich die ersten 3-4 Jahre deines Lebens hat der Ball dich gar nicht interessiert. Da hattest du ein anderes großes Hobby, was war das?
Das ist fast schon absurd. Also ich kann mich natürlich an diese Phase gar nicht erinnern, weil ich weiß gar nicht, ab wann man sich an seine Kindheit erinnert. Aber so meine Eltern erzählen mir, dass ich die ersten 5 Jahre gab es für mich nur Pferde. Ich liebe Pferde nach wie vor. Ich finde, man kann von Pferden wirklich auch viel lernen. So Körpersprache ist für mich echt ein wichtiges Thema, auch im Fußball. Vertrauen ist ein unfassbar wichtiges Thema. So, wenn dir ein Pferd mal vertraut, dann hast du vieles richtig gemacht. Schon spannend, aber natürlich, bis ich 5 war, habe ich mir nicht über die Körpersprache des Pferds Gedanken gemacht, sondern das war halt einfach mein Tier. Ich habe es geliebt, bin wirklich Tag und Nacht mit Pferden. Wir hatten selber keine Pferde, meine Eltern reiten nicht. Ich weiß nicht, wie ich dazu kam. Meine Schwester hat sich nicht älter als ich, die hatte auch nichts mit Pferden am Hut.
Schaukelpferd?
Kam aus dem, ja, Schaukelpferd, das war dann mein Pferd, das ich täglich gefüttert habe. Im Keller stand der, ich habe den ins Bett, also in den Stall gebracht und so weiter und so fort. Long story short.
Nee, ist gut, die Story. Bleib dabei.
Über Nacht irgendwann kam der Ball und dann wurde das Pferd ausgetauscht mit dem Ball und dann gab's mich nur noch mit Ball. Also egal, wenn meine Mama erzählt, egal wo wir waren, auf Geburtstagen, in der Schule, im Kindergarten, im Privaten, der Ball war immer dabei. Im Bett, der lag dann unten in der Ecke. So wie es bei ganz, ganz vielen sicherlich ist, die dann irgendwann Fußballprofi wurden. Und das Paradoxe oder das Kuriose, wirklich das Kuriose an der ganzen Geschichte, und das ist vielleicht das wahre Geheimnis, ist, mein Sohn kam auf die Welt, 2018.
Levi.
Wir haben immer noch keine Pferde. Pferde faszinieren mich immer noch, aber ich habe nichts mit Pferden zu tun. Ich kann noch nicht mal reiten. Kommt auf die Welt und die ersten 5 Jahre spielt er nur mit Pferden. Ihn interessieren nur die Pferde. Es ist wirklich, er hat die Schleichtiere, das sind diese, wie früher. Ich hatte Playmobil, jetzt gibt es Schleich mittlerweile.
Ja, meine Tochter sagt immer nur zu allem Wawa im Moment.
Ja,
ist alles Wawa, aber sie ist auch erst 15
Monate. Und bei uns eben nur Pferd. Er spielt stundenlang mit diesen Pferden, hat etliche, er wünscht sich zu allem, zu Weihnachten, zu Ostern, zum Geburtstag, immer diese Schleichtiere. Und hat davon jetzt wirklich, glaube ich, schon über 100. Also hat eine wirkliche Sammlung, kann auch sofort, obwohl er über 120 oder sowas hat, kann er dir beim 10. schwarzen Gaul sagen, den habe ich noch nicht oder den habe ich schon. Also das ist wirklich absurd. Und plötzlich über Nacht kam der Ball. Es ist verrückt und ich habe meinem Sohn nie, also ich bin nicht einer der Eltern, der sagt, okay, ich war jetzt Fußballer, es ist so geil, ich liebe den Fußball, mein Kleiner muss Fußball, muss kicken. Ich habe dem nie proaktiv den Ball hingeschmissen. Also ich meine, lernt dann erstmal laufen und rennen und dann ist er natürlich sehr, sehr sportlich und hat die Bälle auch immer schon früh geschmissen und gekickt und so, aber ich habe es jetzt nie gefördert. So, wenn einer da lag, dann hat er es halt gemacht. Aber ihn hatte wirklich am Ende des Tages eigentlich nur das Pferd interessiert. Und jetzt, so vor einem halben Jahr, begann das, jetzt ist die Wiederholung der Stories, der Ball ist überall dabei. Den ganzen Tag fragt er mich, spielen wir Fußball, kicken wir, wenn ich da bin. Papa, ich will Fußball spielen, drinnen, draußen. Meine Frau wird verrückt, genau wie meine Mama damals. Die Dinge, die Vasen, die Purzeln, die Scheiben der Bilder gehen kaputt. Jetzt habe ich einen ganz, ganz weichen, softigen Ball gekauft, weil ich natürlich auch weiß, wie nervig das sein muss für meine Frau, weil meine Mama damals war das gleiche. Meine Mama hat irgendwann resigniert, die hat es dann akzeptiert. Und meine Frau jetzt eben mit dem neuen Ball, mit dem weichen auch. Sie will zwar immer noch, dass wir dann, wenn, dann draußen spielen, aber ja, das ist verrückt. Das Leben ist wirklich verrückt. Und wenn wir einen Pferdehof hätten oder irgendwas,
müssen wir zu Thomas Müller fahren vielleicht. Da kannst du beides machen.
Genau, er weiß es auch. Er weiß, also er findet den Thomas sowieso super, weil klar, in dem Alter sprichst du halt den anderen, den Großen nach. Und der Thomas hat ja jetzt die letzten 10, 15 Jahre vor allen Dingen hier in München war er der Liebling aller Kinder und deswegen ist der Thomas Müller natürlich auch bei meinem Sohn ganz, ganz hoch im Kurs und er weiß tatsächlich auch, dass der Thomas ganz, ganz viele Pferde hat, schöne Pferde hat und eigentlich steht das noch aus. Ich habe es dem Thomas auch schon mal angekündigt, irgendwann stehe ich mal auf der Matte mit meinen, ich habe jetzt noch 2 Mädels, die lieben auch Pferde und mit den 3 Kindern dann.
Wenn man sich so in deinem Freundeskreis umhört, dann hat sich diese Pferdeliebe aber anscheinend noch nicht ganz so losgelassen. Du bist nach wie vor auch mit vielen Freunden, die du aus der Kindertagen kennst, im Urlaub unterwegs und da heißt es, wenn du irgendwo, wenn ihr dann am Flughafen seid oder so und dann ist da ein Kioskstand, dann guckst du erst, wo die Wendy steht, also das kleine Pferdemagazin, als dass du dir jetzt irgendwie die Financial Times besorgen würdest.
Ist mich interessiert, welche Freunde. Ich hab immer gedacht, ich konnte mein Privatleben sehr, sehr gut fernhalten von diesem Zirkus, in dem wir uns bewegen, aber anscheinend hast du beste Informationen, hast gewühlt in meiner Privatsphäre.
Also bei Bild muss man gut vorbereitet sein, wenn man sich mit Leuten an den Tisch setzt und sie ein bisschen aus der Reserve locken will.
Ja, es ist so. Also ich kann es auch nicht erklären, wirklich nicht. Es ist verrückt. Diese Tiere, die geben mir so extrem viel. Ich finde es schön, sie anzugucken. Ich finde schön, mit ihnen zu interagieren. Und ich hatte nie ein eigenes Pferd. Werde wahrscheinlich auch die nächsten Jahre gar keins haben, weil ich keine Zeit dafür habe.
Aber so als Bösewicht, so bei Winnetou oder Old Shatterhand oder so in Bad Segeberg, ich komme ja aus dem Norden, kann ich mir schon gut vorstellen, dass du da irgendwann mal eine Rolle übernimmst.
Auch genau deswegen natürlich meine absoluten Lieblingsfilme der Kindheit, weil halt immer das Pferd mit dabei war. Also ja, das ist eine Story in meinem Leben, dieses Pferd.
Du hast viele Stories in deinem Leben geschrieben und wir waren eben schon beim Wechsel zu Bayern, was eine Riesenstory war, logischerweise. Du bist vorher schon deutscher Meister geworden mit dem VfB Stuttgart als junger, im wahrsten Sinne des Wortes, Himmelstürmer. Habt ihr da sensationell die Schale geholt, die Fernando Mera dann falsch rum der Fußballwelt präsentiert hat. Was hast du da gedacht eigentlich in dem Moment?
Gar nichts. Ich habe das natürlich gar nicht mitbekommen. Ich habe ja auch danach nur die Bilder und es war für uns in der Kabine natürlich ein Running Gag, ist ja klar. Ja. Also ich meine, wenn du besonders sein willst, musst du Dinge anders machen. Ich glaube, heute freut er sich sehr darüber, dass er diesen Fehler damals begangen hat, weil wir sprechen heute, wie viele Jahre später?
Ja, es ist 17 Jahre. 17 Jahre später.
17 Jahre später immer noch darüber. Also er ist in die Geschichtsbücher eingegangen.
Ja, wurde ab dem Tag bei ihm dann falsch eingedeckt, der Teller umgedreht, wenn ihr zum Essen gekommen seid, oder?
Naja, Fernando war ja unser Captain. Ich war ja ein ganz junger Spieler in diesem Team und es ist ja dann so, dass, wenn man sich dann zurückerinnert, so die Captains, also Sonny Mosolo davor ganz extrem war, eine brutale Respektsperson für mich. Behauptet er heute noch, obwohl er Sonny der liebste Mensch auf dem Planeten ist, dass ich meinen Durchbruch nur deswegen geschafft habe, als er weg war, konnte ich mich entfalten, weil ich immer durch seine Autorität so krass das Gefühl hatte, er schränkt mich nicht ein. Also es war gar nicht von ihm aus negativ, sondern es war für mich so, ich konnte nicht ich selber sein, weil ich einfach immer so einen krassen Respekt vor ihm hatte. Fernando eine ganz andere Nummer, er hat sich immer extrem um die jungen Spieler gekümmert, aber der Altersunterschied war natürlich trotzdem auch da und ich habe jetzt nicht mit Fernando außer auf dem Platz nichts zu tun gehabt, deswegen... Keine Ahnung, es wäre eine gute Frage an ihn, ob sich das durch sein Leben durchzieht, dass er viele Dinge verkehrt rum macht mittlerweile.
Es hat dann trotzdem, bis du deine erste eigene Bildschlagzeile bekommen hast, noch über die Meisterschaft hinaus gedauert, aber es ist eine der legendärsten Bildschlagzeilen, die es jemals gegeben hat. Es kam mal ein Buch raus mit den Top 100 der Bildschlagzeilen und da bist du dabei und für mich war es eine der Top 10 Schlagzeilen, die Bild jemals gemacht hat. Ich habe sie hier und würde dich bitten, einmal vorzulesen, von oben bis unten, was auf Seite 1 der Bild am 12. November 2007 stand.
Bundesliga-Hammer, erstes Tor mit P... geschossen, Ausrufezeichen, Nationalspieler Gomez ist Tatsiavi.
P... steht da nicht, zumindest meine Augen lassen klar das Wort erstes Tor mit Penis geschossen erkennen. Eine legendäre Schlagzeile gegen Oliver Kahn, hast du dieses Tor gemacht. Wie weh hat's getan?
Tatsächlich ging er voll auf die 12 und das zeigt so ein bisschen auch die Vielfalt, die ich als Stürmer gelebt habe. Man sieht es auf dem Bild wunderbar, ich versuche zu köpfen. Hatte wirklich anfangs meiner Karriere Probleme mit dem Timing. War in der Jugend immer der Größte, also von der Körpergröße. Ich war nicht der Größte, sondern ich war der körperlich Größte. Und hatte eigentlich gar kein Timing beim Kopfball, weil ich oftmals, wenn ich köpfen musste, einfach aus dem Stand oder vielleicht so ein bisschen anhüpfen musste. Und kam ich in die Bundesliga und dann waren die Gegenspieler, waren plötzlich die Bordons und Stranzels und keine Ahnung, diese Spieler dieser Welt, die mich natürlich in jedem Kopfball einfach rasiert haben. Ich hatte keine Chance. Und ich glaube, dieses Tor resultiert auch daraus, dass mein Timing nicht wirklich perfekt war am Anfang meiner Karriere. Der Ludovic Magnat flankt von links. Ich bin im Rücken des Verteidigers, weiß ich noch wie heute, und versuche den Ball reinzuköpfen und er landet wirklich ganz genau in der Körpermitte und kullert von dort ins Tor. Das beweist mal wieder, dass die Tore, die wo man nicht überlegen muss, wo einfach passieren, dass die das typische Stürmertore sind und ich habe ganz, ganz viele davon erzielt.
Uwe Seeler hat mit dem Hinterkopf getroffen, Gerd Müller hat mit dem Hinterteil getroffen, Maradona hat mit der Hand getroffen und du hast noch einen draufgelegt. Mhm. Hast du in dem Moment dich richtig freuen können oder hast du eher wirklich gedacht?
Natürlich habe ich mich gefreut. Ich
hoffentlich glaub, wir kaputt haben dieses, gegangen.
Nein, um Gottes Willen. Also das Adrenalin des Tores hat natürlich auch dem Schmerz genommen. Ich kann mich sehr, sehr gut an dieses Spiel erinnern. Das war ja wirklich zu einer Phase in Stuttgart, wo wir... Außerordentliches geleistet haben, wo wir wirklich so, es gab ja diese jungen Wilden Teil 1 und dann war das eine Erfolgsstory mit Kurani, Hinkel, Hildebrand und so weiter und plötzlich kamen dann nochmal so zwei, drei Jungs nach und dann gab es die jungen Wilden 2. Wir haben es ja tatsächlich dann auch geschafft, Deutscher Meister zu werden mit dieser Mannschaft und es war einfach, diese Jahre sind unvergesslich, weil wir so in einem Flow waren. Wir haben plötzlich Bayern München, ich glaube, ich erinnere mich richtig, wir haben 3-0 dieses Spiel oder 3-1 gegen Bayern gewonnen. Mhm. Eigenen Stadion und wenn man sich mal vorstellt, also zu dieser Zeit war Bayern der einzige Top-Club in Deutschland. Also es war so international, hatte ja keiner irgendwie eine Chance, außer Werder Bremen hat ein paar Jahre echt gut mitgespielt. Die waren dann so vor uns in der Zeit, nach uns nochmal Wolfsburg. Das waren immer so ein paar Peaks von kleineren Clubs, so wie wir auch mit Stuttgart. Klar, also Oliver Kahn im Tor, Verteidiger Lucio, das waren natürlich die Superstars der Liga. Und in dem Spiel habe ich, glaube ich, noch eins gemacht, also 3-1 gewonnen, 2 Tore gegen Bayern, zu Hause im eigenen Stadion. Das werde ich nie vergessen und werde ich, klar, in dem Fall war das für mich sehr, sehr speziell.
Wir haben natürlich bei Bild erstmal einen Sportmediziner gefragt. Dr. Matthias Frei hat damals gesagt, normalerweise kann da nicht so viel passieren, ist halt sehr schmerzhaft, aber die Zeugungsfähigkeit verliert man durch so ein Tor nicht. Hast du dann auch bewiesen, haben wir schon gehört, mit Levi und den Zwillingen musste sich keiner Sorgen machen. Es gab aber noch eine geile Anekdote, und zwar habe ich den lieben Kollegen Jens Nagler angerufen, der damals mit George Moisidis vom Kicker zusammen in der Mixzone stand. Und die Kicker-Kollegen nehmen das ja tatsächlich auch völlig zu Recht sehr genau. Und George Moisidis musste ermitteln, mit welchem Körperteil du denn jetzt getroffen hast. Und er fragte was, links, rechts, Kopf, Bauch. Und du hast dann was gesagt, weißt du es noch? Wenn da bei dir der Bauch sitzt, dann hängt er auf jeden Fall zu tief.
Habe ich gesagt. Ja, eigentlich bin ich gar kein Sprücheklopfer. Das ist doch Thomas Müllers Rolle. Zu viel Selbstbewusstsein wahrscheinlich zu der Zeit gehabt und eine große Klappe auch in dem Fall.
Das ist eine wunderbare Überleitung zu einer zweiten großen Schlagzeile am 25. Februar 2008. Da warst du auch noch beim VfB. Ihr habt ein Derby gespielt gegen den Aufsteiger Karlsruhe. Die waren nicht gerade kleinlaut, als sie bei euch auf dem Rasen marschiert sind. Und nach dem Spiel, das ihr 3:1 gewonnen habt, gab es folgenden O-Ton von dir.
Es ist im Fußball so, dass ich wirklich jeden Gegenspieler respektiere, aber dieses Arschloch, es ist einfach ein unfairer Sportsmann.
Ich habe die Bild natürlich hier. Die Zeile, die wir damals gemacht haben, lautete:
Arschlochaffäre, DFB ermittelt gegen Gomez.
Und den lieben Kollegen, den du so bezeichnet hast, den hören wir jetzt.
Hi Mario, grüße dich, Mike Franz hier. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Podcast. Bei uns auf dem Platz stand ja der Spaß immer dann doch etwas im Hintergrund. Es ging heiß her, es hat gut geknallt. Ich habe versucht, mit allen erlaubten, manchmal auch nicht erlaubten Mitteln, dich aus dem Konzept zu bringen. Hatte im Spiel nicht ganz so gut funktioniert, weil wir trotzdem 3:1 verloren hatten. Nach dem Spiel ist es ein bisschen aus dir rausgeplatzt, aber mein Gott, gehört zum Fußball dazu. Jetzt meine Frage. Hättest du als RB-Gesamtverantwortlicher für den RB-Kosmos lieber 11 geradlinige Fußballer, die alles nach Vorschrift machen, technisch gut sind? Oder brauchst du auch den Aggressive Leader, oder es mit deinen damaligen Worten zu sagen, das ein oder andere Arschloch in deinem Team? Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort und wünsche euch beiden noch eine coole Sendung. Viel Spaß und jo, bis dann. Ciao, ciao.
Ich hatte es ja vorhin als Sturm- und Drangphase beschrieben, so, das war ja Wahnsinn. Wir sind aus dem Nichts gekommen. Stuttgart aus einer wahnsinnig tristen Situation. Aus der Not eine Tugend gemacht, aus der Not eine Jugend gemacht, Armin Fee damals. Ich glaube, er hat selber nicht damit gerechnet, zu was wir fähig waren, und hat dann aber aufgrund der finanziellen Situation auch und der Kadersituation hat er uns dann einfach dieses Vertrauen geschenkt, und wir sind, glaube ich, von, weiß nicht, Platz 11 oder 12 oder noch schlechter, als er übernommen hatte, die Saison sauber zu Ende gespielt und dann im nächsten Jahr diese Überraschungsmeisterschaft, an dem, glaube ich, in der wir am zweitletzten Spieltag zum ersten Mal auf die 1 gesprungen sind. Also man sieht ja auch, das war ja nicht fundiert aufgrund Qualität oder irgendetwas, sondern das war einfach das Momentum, das war unseres. Und was dann natürlich passiert in so einer Phase, ist klar, du schwebst durch die Stadt, du hast den Turnaround geschafft mit deinem Club, in dem ich groß wurde, war mein Heimatverein sozusagen. Ich bin in der Jugend dort sehr erfolgreich gewesen. Wir haben immer erfolgreich gespielt. Dann kommst du zu den Profis, bei denen es erstmal nicht läuft. Das ist immer alles schwierig. Es war auch natürlich gleich am Anfang eine super Schule, weil du einfach gemerkt hast, so, wow, das ist dann nochmal was ganz anderes. Bist erfolgsverwöhnt aus der Jugend beim VfB Stuttgart traditionell, die sehr, sehr gute Jugendarbeit machen, kommst dann da dazu. Und dann aus diesem Negativstrudel heraus, diese Phase, die wir hingelegt haben, diese Serie, da sagst du zum einen Dinge, die du natürlich nicht sagst, wenn du nicht emotional bist, aber wir waren halt extrem emotionalisiert. Wie gesagt, die Stadt hat uns auf Händen getragen, um aber auf den Punkt zu kommen. Ja, wir brauchen Spieler, wir brauchen Aggressive Leader, wir brauchen diese Spieler, die sich nicht zu schade sind. Und wenn wir über Argentinien sprechen bei der Weltmeisterschaft, dann hatten die 10 Pitbulls auf dem Platz, die für Messi für Klarheit gesorgt haben, weil sie wussten, ich gebe mein Hemd für den, aber der schießt uns zur Weltmeisterschaft. Also ein funktionierendes Team braucht immer diese Spieler. Was für mich aber nicht bedeutet, und das sehe ich auch heute noch genauso wie damals, ich habe vorhin gesagt, so, wenn man in den Wald reinsinkt, ich bin jemand, der sehr klar und sehr direkt ist zu jedem, aber immer mit Respekt. Und das war zu dieser Zeit einfach nicht aggressiv. Ja, heißt für mich auch mal eine Grätsche auszupacken, aber den Stollen zum vierten Mal auf dem großen Zeh auszudrücken bei einem Eckball, das war für mich halt zu vieles Guten. Und lieber Mike, das sehe ich auch heute noch so. Ich will keinen Spieler in der Mannschaft haben, der die 10 Nägel tätowiert, der Gegner, weil wir müssen gut genug sein, wir müssen so eine gute Arbeit leisten bei uns, dass wir die Spiele mit fairen Mitteln gewinnen. Und zu fair gehört aber auch hart zu sein, gehört auch mal zu faulen, gehört auch ein taktisches Foul dazu, gehört auch mal dazu. Ein bisschen Dirty Talk auf dem Spielfeld. Wenn das auch etwas ist, was man vor allen Dingen anfangs der Karriere macht, hinten raus, habe ich mich eigentlich gar nicht mehr abgegeben mit meinen Gegenspielern, wenn da was kam. Ich einfach nur gelächelt und bin weggelaufen. Also ich habe mich davon nicht mehr beeindrucken lassen oder verunsichern lassen. Als junger Kerl eben auch in dieser Zeit bin ich voll drauf eingestiegen. Der Mike hat dann eben nicht nur körperlich provoziert, sondern eben auch verbal. Und dann bin ich da eben auch noch komplett drauf. Und dann ist mir das passiert. Dafür fühle ich mich nicht cool und das finde ich auch nicht schön, dass es passiert ist.
Es gibt aber auch wirklich Schlimmeres. Also ich glaube, jeder, der Fußball spielt, hat, egal in welcher Liga er spielt, immer Begegnungen gegen Gegenspieler, die man zweimal im Jahr sieht, wo man schon weiß, heute wird speziell. Und das dann einfach mal rauszulassen nach dem Spiel, glaube ich, hat eher die Sympathie einfach nochmal unterstrichen, anstatt sich immer nur auf die Zunge zu beißen. Manchmal kann man auch einfach sagen, was ist, und dann weiter marschieren.
Manchmal braucht man ein Ventil, man muss die Dinge rauslassen. Für mich hat sich das damals, ich meine, es ist ja auch bekannt, ich bin ja am Ende, glaube ich, dass der war, wenn man ihn richtig einsetzt, ja total sinnvoll ist, aber ich bin ja so, wie er umgesetzt ist, im Moment ein großer Kritiker davon, ohne da jetzt ein großes Fass nochmal wieder aufzumachen zu wollen, aber in der Zeit hätte ich es mir gewünscht. Und gab halt wirklich die Situation, dass ich dem Schiedsrichter informiert habe, dass der eben gerade versucht, ein Loch in meinen Schuh zu tackern mit seiner Stolle. Und der Schiri kommt her, guckt zu und der dreht sich weg und läuft weg. Und das Erste, was ihm einfällt, ist eben das genau wieder zu machen. Das hat mich so auf die Palme gebracht. Ich habe mich sehr, sehr ungerecht behandelt gefühlt. Und dann mit der Emotion, das Spiel zu gewinnen, die Fans, das war ja leider, und ich hasse dieses Wort Krieg, aber das war ja auf den Rängen. Das war ja wirklich Krieg zwischen Karlsruhe und Stuttgart und habe ich mich leiten lassen und dann musste das raus.
Du musstest damals 8.000 Euro Strafe zahlen. Der DFB hat dich dazu verdonnert. Hast du das eigentlich selbst bezahlt oder hat der Verein das übernommen, weil sie gesagt haben, komm, wir verstehen das schon?
Boah, das kann ich gar nicht mehr sagen wahrscheinlich. Also wenn sowas passiert, dann ist es ja meistens mit Gehaltabzug. Müsste ich mal nachschauen. Das hat für mich dann auch keine Rolle mehr gespielt danach. Das war dann für mich auch erledigt, das Thema.
Wer war der größte Pitbull, so mit dem du auf dem Platz dich gebettelt hast? Also Mike Franz, du hast gegen Sergio Ramos gespielt, du hast im Training bei Bayern mit Marc von Bommel auf dem Platz gestanden, da gab es auch mal den einen oder anderen Zehenabdruck, den man vom Platz genommen hat. Mhm. Wer war so diejenigen, wo du wusstest, so heute wird's richtig intensiv und auch nicht immer ganz sauber?
Ich habe lustigerweise daraus hinten raus in meiner Karriere sogar ein bisschen Profit gezogen, weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass diese Jungs, Pepe von Portugal ist nochmal so ein Beispiel, die wollen eigentlich fressen, das ganze Spiel. Also die wollen eigentlich nur fressen und was die überhaupt nicht können, diese Spieler, ist, was im Rücken passiert. Die sind total wohnsicher, wenn du dich in deren Rücken, weil sie dich nicht mehr als Objekt der Begierde sehen, sondern die müssen natürlich die Linie halten fürs Abseits, die müssen den Ball sehen und wenn dich in deren Rücken auffällst, das hat diese Jungs verrückt gemacht und dadurch habe ich, glaube ich, auch so ein Skill entwickelt, weil mich das einfach immer wahnsinnig genervt hat, wenn der Ball ganz woanders war und dann irgendwie eine Attacke kommt. Das habe ich nie verstanden, das werde ich auch nie verstehen und es geht ja heute zum Glück auch nicht mehr, weil dann wirklich die Kamera kommt und sagt, hier, der war gerade total unsportlich, das hat nichts mit, das ist Unsportlichkeit und das passiert ja zum Glück nicht mehr, aber zu meiner Zeit damals habe ich dann einfach ganz, ganz gut verstanden, dass ich mich im Rücken dieser Jungs aufhalten muss. Und dadurch natürlich auch dann so mein Spiel, die Positionierung nochmal verbessert habe. Deswegen vielleicht auch nochmal, den Torriecher hatte ich immer. Aber dann in der Bundesliga, ich habe es vorhin gesagt, ich war im Kopfballtiming nicht der Beste. Aber ich habe dann in der Positionierung nochmal echt einen Schritt, einen Riesenschritt nach vorne gemacht, weil ich angefangen habe, mit diesen Verteidigern zu spielen. So, und das ist auch ein mentales Spiel natürlich, weil ich wusste, das macht sie wahnsinnig. Und habe dann ganz, ganz viele Tore auch aus dem Rücken des Verteidigers geschossen. Und dann kam ja Louis van Gaal, wurde ja mein Trainer und hat mir am Anfang schon echt hops genommen für viele Dinge, die ich nicht konnte, aber was er natürlich schon immer sehr geschätzt hat von mir, weil das auch eins seiner Prinzipien ist, dass du als Stürmer immer aus dem Rücken des Verteidigers arbeitest. Und deswegen gab es bei aller Emotionalität, wie ich es immer erzähle, wie ich dann jetzt Turnaround bei van Gaal geschafft habe, gab es natürlich trotzdem Dinge, bei denen ich wusste, die Tugenden habe ich schon mal und jetzt muss ich noch die anderen umsetzen, dann werde ich auch für ihn eine wichtige Rolle spielen. Und da war eben unter anderem eins, mich im Rücken dieser Aggressiven zu bewegen.
Wir haben eine große Facebook-Community, da sind 10.000 Menschen drin, da sammeln wir immer Fragen ein. Und Michael Mendenhall fragt, hat sich mit Mike mittlerweile eigentlich eine Bromance ergeben oder grüßt man sich und denkt immer noch, ah, das alte Arschloch?
Nee, gar nicht. Also wir haben dann, ich glaube, kurz danach hat er dann versucht, über das Management eine Beziehung würde ich nicht sagen, aber so einen Kontakt aufzunehmen. Und damals hatte ich nicht die Größe, das kann ich heute auch gestehen. Es war für mich zu krass, als dass ich mich darauf einlassen konnte danach, weil es war für mich dann ja auch nicht so, jetzt geben wir uns die Hände, dann ist es vergessen. Bewusst link zu sein, ist nicht mein Ding. Und das war für mich vom Gefühl her damals so. Heute ist es natürlich total lächerlich, weil Fußball geht es eben darum zu gewinnen. Und es gibt eben Clubs, die Mittel wie Stuttgart in der Phase oder wie Bayern München oder wie jetzt gerade Leverkusen, sondern da geht's eben drum, wirklich mit allem, was du hast, auch mal unfair zu sein, um Spiele zu gewinnen. Und heute verstehe ich das ganze Thema natürlich viel, viel besser, aber die Wege haben sich dann auch nie wieder gekreuzt. Also wir sind, glaube ich, in unterschiedlichen Feldern unterwegs und habe aber heute überhaupt kein Thema und keinen Stress mehr damit. Im Gegenteil, ich muss ja auch ein bisschen über mich schmunzeln, was für ein Stier, passend Stier ich zu der Zeit auch war, klar.
Als ich Mike angerufen habe, war er gerade mit seinem Sohn auf dem Weg zum Fußballcamp und der kommt eher nach dir. Also er sagte, dem muss er noch mal ein bisschen irgendwie die Defensivarbeit beibringen. Der ist eher so veranlagt und will vorne die Dinger reinmachen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Seitdem du 14 warst, ging deine Karriere eigentlich immer nur aufwärts. Deutscher Meister war natürlich mit dem VfB Stuttgart dann so das erste alles überstrahlende, der erste alles überstrahlende Höhepunkt. Du bist dann vor der EM 2008 auch als absoluter Überflieger angereist. Die ersten großen Clubs wollten dich, die Bayern wollten dich schon in dem Sommer. Du bist dann erst einen Sommer später, 2009, zum FC Bayern gewechselt. Und dann geht das Turnier los und im ersten Spiel schlagt ihr Polen 2-0. Du bist in der Startelf, machst kein Tor, aber ein gutes Spiel. Im zweiten verliert ihr gegen Kroatien, von allen schlechtes Spiel. Und im dritten geht's gegen Österreich ums Weiterkommen. Und dann kommt die fünfte Minute und eine Szene, die deine Karriere und dein Leben total geprägt hat und auch bis heute immer noch ganz wesentlich ist. Was ist in der fünften Minute passiert? Wie hast du es noch im Kopf?
Während du darüber sprichst, gehen wirklich die Bilder so an mir vorbei und ich bin komplett im Moment wieder gewesen. Also ich glaube, bestimmte Dinge sollen so sein, wie sie sind. Und ich glaube, dass mein Weg, der, ich würde es brutal nennen, also allumfassend, brutale positive Momente, aber brutale negative Momente auch, der ein Stück weit auch vorgegeben war. Ich sollte diesen Weg gehen und ich bin ihn auch gegangen. Heute bin ich sehr, sehr froh darüber, aber das war natürlich einer der Momente, die aufgrund meines Alters auch, ich habe es eben gesagt, ich war wie so ein Stier, es war so, alles war positiv, wir sind Meister geworden mit Stuttgart, ich war Fußballer des Jahres, irgendwie in jeder Umfrage hieß es, das wird der absolute Shootingstar bei der EM, das wird der zukünftige Superstar, der weiß, wo die Hütte steht, der schießt, der ist physisch stark, so, das war ja das, was von allen Seiten nämlich reingesungen wurde.
Und dann, um die Hörer einmal mitzunehmen, in der fünften Minute legt Miro Klose den Ball quer, du stehst so anderthalb Meter vorm Tor.
Das hat er eigentlich schon im ersten Spiel begonnen. Da gibt's eine ähnliche Szene. Wir laufen zu zweit aufs Tor und der Miro legt ihn mir quer und ich muss ihn nur ins leere Tor schieben und er schiebt ihn so einen Meter zu weit. Also ich bin einfach nicht mehr hingegangen. Ich habe da noch eine Grätsche. Hätte ihn ins leere Tor gerichtet, komm schon an diesen Ball nicht hin. So, das war schon das erste so. Wir haben 2-0 gewonnen. Deswegen hat es keinen interessiert. Und du denkst dir so, hä? In 10 von 10 Fällen kommt der Ball genau zu mir und ich schiebe ihn ins leere Tor. Wir haben aber das Spiel gewonnen. Dann eben dieses besagte zweite Spiel gegen Kroatien, das einfach wahnsinnig schwer war für alle von uns. Wir hatten auch wenig Torchancen. Die Kroaten, wie sie halt zu der Zeit waren, mit ihren Typen, so, die haben uns abgekocht. Und dann im dritten Spiel, eben fünfte Minute, diese Nummer. Ich habe die auch ganz, ganz viele Jahre nie gesehen, weil ich das gar nicht wollte. Ich habe mich dagegen gewehrt, nochmal da reinzugucken, weil ich ja auch weiß, was dieser Moment für mich bedeutet. Das viel Tragischere an der ganzen Nummer ist eigentlich gar nicht der erste Ball, weil der erste Ball, das ist wirklich wie so ein Bolzplatz bei der Kreisliga, da war wie ein Maulwurf und der Ball und
der ging
ein bisschen nach
Kerzen
oben
gerade hoch.
Und der Ball geht kerzengerade nach oben und das Tragische an der ganzen Nummer ist eigentlich, dass ich den Nachschuss, also der Ball geht in die Luft und kommt aber genau wieder zu mir auf den Kopf und ich war so perplex und so erstarrt in dieser Situation, dass ein kleiner Verteidiger, ich glaube der Rechtsverteidiger damals aus Österreich, zu mir herrennt und hochspringt und mich komplett überspringt und den Ball von der Linie dann nochmal wegköpft. Dann was passiert, dann war klar, das war wirklich eins der ersten richtigen Löcher, in die ich gefallen bin im Fußball, weil ich dann einfach gemerkt habe, so, fuck, was ist jetzt los, was soll das Ganze, was passiert hier gerade? War dann natürlich auch kein wirklicher Mehrwert mehr für diese Mannschaft, weil ich dann einfach so mit mir selber kämpfen musste. Ich habe dann im nächsten Spiel auch nicht mehr gespielt, wir sind ja dann trotzdem ins Finale gekommen, wurde sogar im Finale nochmal eingewechselt gegen Spanien, aber das Turnier war für mich gelaufen und leider auch für ganz, ganz lange Zeit das Thema Nationalmannschaft. Auch wenn ich weiterhin sehr, sehr stark in meinem Club gespielt habe, weil das war auch sehr paradox. Also ich habe in meinem Club dann, in dem Jahr danach, habe ich 24 Tore gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Mit Stuttgart, also Guirassy hat jetzt gerade 24 und wir wissen, was der für eine Saison spielt.
Und mit dem Torero, ein Gedenken an dich,
ja,
einen kleinen Gruß rüber geschickt,
also, gejubelt. Was eben auch so viele Jahre später dann noch so ein Spieler dann eben das honoriert. Das heißt, was war das für eine krasse Saison damals für den VfB Stuttgart? Und trotzdem habe ich dann anderthalb Jahre im DFB-Team kein Bein auf den Boden bekommen. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich habe einfach nicht mehr getroffen. Bin am Wochenende nach Hause gefahren, in Stuttgart gespielt, ein Hattrick. Zwei Monate später zur Nationalmannschaft gegen Liechtenstein, den Ball nicht über die Linie bekommen. Und das war so, das ist natürlich deswegen ja auch sicherlich vieles passiert in meiner Karriere, aber der wichtigste Part ist die Birne. Das ist im Fußball so und vor allen Dingen als Stürmer. Das war für mich wirklich das und 14 war für mich die Schule fürs Leben, mich aus diesem Tief zu befreien. Viele Fehler gemacht, auch in dieser Phase danach. Ich habe es beim Kollegen schon mal gesagt, vor ein paar Wochen. Versucht, die Leute zurückzugewinnen, indem ich Interviews gegeben habe und versucht habe zu erklären, dass ich doch eigentlich doch ein ganz guter Spieler bin und doch ein Torjäger bin und dass ich es ja jedes Wochenende beweise. Und in der Phase habe ich nicht kapiert, dass im Fußball braucht es einfach diese Figuren, die auf die man drauf hat und die denen man zujubelt. Und in dem Fall war ich halt einer, auf den draufgehauen wurde. Ich bin ja jetzt viel in Leipzig unterwegs. Das Länderspiel in Leipzig war dann so der Höhepunkt dessen, gehst als Nationalspieler aufs Feld und das komplette Stadion pfeift dich aus, also die eigenen Fans. Und das alles mit 22, nachdem es davor wie eine Rakete nach oben ging, das war, wenn ich heute darüber nachdenke, schon ein Brett. Aber auch das habe ich beim Kollegen erzählt. Irgendwas hat der liebe Gott mir mitgegeben, dass ich immer, egal wie beschissen es war, ich bin jeden Morgen wieder aufgestanden und habe gesagt, ich greife an. Und ich konnte immer gut schlafen. Ich glaube, Schlaf ist in unserem Sport das alles Entscheidende. Abschalten, Schlaf, das heißt, ich habe die Augen zugemacht, habe gepennt, bin morgens aufgewacht und habe gesagt, okay, es ist, wie es ist, es geht weiter.
Also mental nie so in diesem Loch gewesen, dass du einfach auch am liebsten 3 Wochen im Bett geblieben wärst?
Nein, weil, wie gesagt, ich glaube, dass mir da natürlich mein Vereinsfußball extrem geholfen hat. Also wenn dann der Verein auch noch den Bach runtergegangen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich da auch nie wieder rausgekommen, weil es einfach immens ist. Also ein Druck eines ganzen Landes, eines Fußballlandes, das ja dann sich potenziert sich mal wahrscheinlich aufgrund der Emotionen mal 3, 4, 5. Also dann hast du ja nicht mehr das Gefühl 80 Millionen, sondern sind ja dann plötzlich gefühlt 1 Milliarde Menschen, die dir sagen, wie beschissen du bist. Und du dann nicht die Glücksmomente zwischendrin hast, wie ich sie hatte beim Club, dann glaube ich, gehst du daran zugrunde. Und dieses, ich krieg's auf der einen Seite nicht mehr hin, aber ich zeige es auf der anderen Seite nach wie vor. Ich glaube, das hat mir auch immer die Gelassenheit gegeben, durch dieses Tal zu gehen, an mich weiter zu glauben, zu sehen, ich weiß, wo die Hütte steht. Ich habe immer noch völlig absurde Tore eben in dieser Phase dann geschossen, mit allen Körperteilen, mit Toren, die eigentlich unmöglich waren und die einfachsten. Das zieht sich ja auch durch ein Stürmerleben, wenn man sich auch mal schaut, wie viel 1000-prozentige der Lewandowski schon vergeben hat in seinem. Ist ja klar, weil wenn du halt die Vielzahl an Chancen hast, dann die leichtesten da, wo der Kopf schon davor abschaltet, sind einfach die schwersten. Hab so viel aus dieser Phase danach mitgenommen in meine Karriere. Heute bin ich wirklich so glücklich darüber, dass das alles passiert ist. In dem Moment braucht es kein Mensch.
Es gab dann noch weitere Momente, weil das einfach sich auch bei den Fans so auf die Festplatte gebrannt hatte, diese Szene. Und auch die vielen Tore, die du dann gemacht hast, gar nicht zwangsläufig sofort zu einer Veränderung geführt haben. Und das krasseste Beispiel war, bei der nächsten Europameisterschaft dann 2012, da geht das Turnier los gegen Portugal und Deutschland gewinnt 1-0 und du machst das Tor. Also erstmal guter Start und dann kommt Mehmet Scholl und wir hören mal rein, was er am ARD-Mikro als Experte gesagt hat.
Ich hatte zwischendrin Angst, dass er sich wundgelegen hat, dass man ihn wenden muss, weil es war zwischenzeitlich wirklich extrem.
Das hat auch deine Karriere geprägt. Wie hast du das überhaupt erfahren? Wann hat dir jemand gesagt, du, pass auf, Mehmet hat gerade als Experte was gesagt, das musst du wissen. Hast du es in der Kabine am TV gesehen? Oder kam jemand und hat dir gesagt, Mario, pass auf?
Na, ich glaube, also 12 gab es ja schon Smartphones und ich glaube, dass das natürlich dann relativ ruckzuck ging und das alles bei mir am Handy gelandet ist. Im ersten Moment habe ich noch sehr, sehr cool damit reagiert, weil ich gesagt habe, hey, es interessiert mich nicht, was der erzählt, weil wir haben gerade 1-0 gewonnen. Ich habe Siegtor gemacht gegen Pepe, by the way. Und wenn man sich das Tor anschaut, aus seinem Rücken. Also für mich haben sich ganz andere Bilder abgespielt. Ich habe ihn mit seinen Waffen geschlagen sozusagen. Also das, was, beziehungsweise ich wusste, was seine Schwächen sind und habe ihn damit geschlagen in seinem Rücken. Und dann bist du völlig euphorisiert in die Kabine und siehst auf deinem Handy, dass eine Stunde später, ich glaube auf dem Heimweg dann, das war ja dann im Bericht nach dem Spiel, haben die da dann drüber gesprochen und dann hat er das ja gesagt. Und die Dimension dessen, was das bedeutet, wenn so ein Experte wie er über jemanden etwas sagt, wie ich es in der Zeit war, also meine, ich wurde ja nach wie vor sehr, sehr kritisch gesehen von vielen. Also ich habe ja dann auf dem Weg dahin, was ja wichtig ist zu verstehen auch, ich habe 2 Jahre versucht, die Leute zurückzugewinnen, habe dann irgendwann kapiert, hey, es ist so, das ist mein Los. Ich werde auch dagegen nicht mehr ankämpfen, sondern ich werde die, die mich gut finden, mit auf die Reise nehmen. Die, die nicht gut sind, die haben das gute Recht dazu, weil ich wollte ja auch nicht immer alles sehen als Fan im Fußball. Ich fand auch manche Spieler scheiße oder nicht gut. Das ist deren gutes Recht. Also ich war dann wirklich schon wieder mental richtig stark. Ich hatte bei Bayern 2011, 12 hatte ich Jahre, da war ich wirklich auch in der Weltspitze, was das Stürmerdasein angeht. Da hatte ich Angebote von allen großen Clubs und viel Nachfrage und eben in der Champions League die 12 Buden gemacht. Das 12er Jahr war allgemein, war ein Jahr der Extreme. Also wenn man sich das mal anschaut, persönlich glaube ich über 50 Pflichtspieltore, was Lewandowski-Niveau ist, und wir wissen alle, wie gut der Levi ist. Meisterschaftszweiter, Pokalzweiter, Champions League Zweiter, in jeder Torjägerliste, die es gibt in diesem Jahr, immer Zweiter. Und dann kam eben noch diese Euro hinten drauf, wo ich auch eine lustige Anekdote, wo ich bis 10 Minuten vor Turnierende noch Torschützkönig war und der Fernando Torres mit einem Pass an der Mittellinie in Querpasten, der Villa haut ihn, glaube ich, von 35 Metern in Giebel oder der Baracha, ich weiß gar nicht mehr, einer von denen. Mhm. Und durch den Assist ist er dann Torschützkönig geworden. Also in der letzten Sekunde des Turniers wurde mir dann auch noch das weggenommen. Heute kein Wert mehr für mich, weil für mich das eine individuelle Auszeichnung keine Rolle mehr spielen. Aber das beschreibt ja so ein bisschen eigentlich, dass ich sportlich richtig gut unterwegs war. Ich war richtig, also für das, was ich kann. Ich konnte ja nie rennen, aber ich konnte meiner Mannschaft helfen mit wirklich vielen und wichtigen Toren, dass ich selbst in diesem Moment extrem viele Kritiker hatte und die ja auch zum Teil zu Recht da waren, klar, weil ich ganz offen gesagt ja auch viele Dinge einfach nicht konnte. In so einem Moment unterstelle ich jetzt einfach mal, dass es eigentlich ja gar keine böse Absicht war, da jetzt so ein Fass aufzumachen, aber klar, mit flapsigen Sprüchen bewegst du natürlich etwas bei Menschen, vor allen Dingen, wenn du der Sprücheklopfer bist und wenn es mit meiner Vergangenheit dann eben derjenige ist, der Leidtragende ist, dann kommt das alles nochmal hoch und dann fühlen sich ja alle die bestätigt, die mich eigentlich seit 4 Jahren dann gehasst haben und die mich irgendwie nicht sehen wollten in der Nationalmannschaft und das war dann schon extrem. Dann habe ich so jetzt erst recht entwickelt, kam ja dann dieses Holland-Spiel danach, wo ich dann nochmal komplett abging wie eine Rakete.
2 Tore gemacht, 2-1-Sieg.
Genau, und dann aber so nach und nach, weil ich einfach gemerkt habe, boah, die Dimension dessen, was da gerade passiert, obwohl ich eigentlich performe, ist extrem. Und dann, das war echt hart. Also das war vor allen Dingen dann hinten raus richtig, richtig hart. Wir haben ja auch dieses Spiel gegen Italien dann verloren, wo der Balotelli den bekannten Jubel macht und ich in der Halbzeit mit dem Poldi zusammen ausgewechselt wurde. Also war dann echt keine schöne Story mehr am Ende. 12. Jahr war sportlich, also von meiner persönlichen Leistung sicherlich das Beste, von den Ergebnissen her absolut zu vergessen. Das Finale daheim, grausam.
Ich habe die Schlagzeilen von dem Turnier damals noch mitgebracht.
Deutschland feiert sein Tor, Scholl haut ihn in die Pfanne. TV-Krach um Gomez, ja.
Das war die Schlagzeile am 11. Juni und am 15., 4 Tage später, gab es dann diese hier. 2 Tore gegen Holland.
Gigant Gomez, sein Körper, seine Liebe, seine Wut. Ja. Ja, das beschreibt so ein bisschen das Auf und Ab. Ich glaube, liegen 4 Tage dazwischen, 15. Juni und 11. Juni.
Und 11. richtig.
Das beschreibt so ein bisschen die Achterbahnfahrt meiner Karriere. Ging eigentlich komplett, hat sich durchgezogen bis zum Ende. Es gab immer nur diese Extreme und ich habe für mich irgendwann die Balance gefunden zwischen, wenn dann Gigant Gomez steht, dann weiß ich, dass das weit weniger ist als ein Gigant. Und wenn da Volltrottel stand, dann wusste ich auch, dass es eben nicht dieser allumfassende Trottel ist, der dann von allen beschrieben wird. Man darf nicht vergessen, ich war 22, 23, ganz früh mich mit den Themen, musste ich mich gezwungenermaßen auseinandersetzen. Und ich glaube, dass das meinen Charakter und mein Ich extrem geformt hat in der Zeit.
Mehmet hatte ich mal besucht, ich glaube über ein Jahr später in Florenz. Du bist dann nach der Saison 13 nach Florenz gegangen und da hat er dich mal besucht. Wie war das da? Habt ihr euch da ausgesprochen und dann einfach auch eine Basis wieder gefunden oder was war das für ein Treffen, wenn man mit nach Florenz kommt, um das nochmal mit dir zu klären, was über ein Jahr her ist?
Ja, also er hat natürlich versucht, sich zu rechtfertigen, hat mir dann auch versucht zu erklären, dass wenn man bei Bayern München spielt, dass es nicht reicht, Tore zu erzielen, sondern dass man nur gut ist, wenn man Titel gewinnt, das weiß ich heute selber, also da habe ich nicht mehr mit Scholl dazu gebraucht, aber in der Phase war ich halt nicht so weit und so reif zu verstehen, das werden wir später dazu kommen, das hat ja dann die WM 14 auch mit mir gemacht und nicht mehr mit Scholl. Denn ich habe Mehmet schon gesagt, Mehmet, das ist zum einen, unterstelle ich dir keine böse Absicht, weil dein Leben besteht aus flapsigen Sprüchen und das ist ja auch okay. Und ich habe auch schon oft darüber gelacht. Das ist jetzt gar nicht so ein Thema, aber ich unterstelle dir, dass du schon die Intelligenz besitzen solltest, eben auch dann zu verstehen, was das in so einem Moment bedeutet. Darüber war er sich, glaube ich, nicht bewusst. Deswegen dann auch, der kam ja dann und es war eigentlich so eine Halbentschuldigung. Der eigentlich wollte sich nur rechtfertigen dafür. Hat dann so einen auf Uli Hoeneß gespielt, dass man bei Bayern München halt nur gut ist, wenn man was gewinnt. Der ihn natürlich auch sehr geprägt hat, hat er dem wahrscheinlich nachgeplappert, hat er oft genug von Uli gehört. Und für mich ist dann einfach schwierig, wenn es jemand ist, der davor alles richtig gemacht hat, dann sage ich so, hey, und in der Phase habe ich einfach so gesagt, hey, ich habe schon sehr, sehr feine Antennen und ich spüre schon, wer was sagt und ich spüre auch, wenn ich Small halten muss, weil ich sage, hey, da trifft es auf den Punkt und der hat recht. Aber wenn es von jemand kommt, der bei einem Europameisterschaftsfinale oder Halbfinale auf der Bank sitzt und wir das Elfmeterschießen gewinnen und er dann auf dem Weg zur Jubeltraube sein Ersatzleibchen und sein Wehrmacht-Trikot auszieht, damit er als auf den Fotos mit seinem Nationalmannschaftstrikot zu sehen ist, weil er so ein Ego-Thema hat, dass er da nicht als Ersatzspieler wahrgenommen werden will. Das beschreibt halt vieles und das habe ich ihm gesagt in dem Gespräch. Aber nochmals, heute weiß ich, ich habe jetzt ja selber als TV-Experte gearbeitet und am Ende war es definitiv keine böse Absicht von ihm. Er war sich dessen nicht bewusst, was für eine Welle das schlägt. Ich war mir nicht bewusst, was das für mich, für meine zukünftige Karriere bedeutet in dem Moment und habe dann nach und nach halt so gespürt, was das eigentlich wirklich für Auswirkungen hat, gegen was für Widerstände ich dann ankämpfen musste, auch die nächsten Jahre. Und deswegen war es kein schöner Moment und auch wieder mal gezeigt, was einzelne kleine Situationen im Fußball für einen Wumms entwickeln können.
Ich finde es beeindruckend, mit welcher Offenheit du erstmal sprichst und mit welcher Offenheit du das auch transportierst, weil das genau in dein Seelenleben wirklich den Einblick bietet, den man von außen so nicht gehabt hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was für die Hörer extrem spannend ist, weil natürlich jeder in seinem Leben auch mal Momente hat, wo es hochgeht und wo es runtergeht und wo es darum geht, wie findest du deine mentale Mitte wieder und wie strugglest du nicht, wenn du auch mal eine Phase hast, wo es scheiße läuft. Und natürlich haben wir Mehmet auch angerufen und auch mal gefragt, wie er das heute sieht und ob er eine Frage an dich hat. Da hören wir mal rein.
Hi Henning, hi Mario, Mehmet Scholl hier. Völlig überraschend wahrscheinlich für euch aus dem Nichts wurde ich gefragt, ob ich zu Mario was sagen möchte. Zunächst mal, Mario, ich glaube, wir zwei haben uns ausgesprochen. Ich habe mich öffentlich entschuldigt, ich habe mich bei dir entschuldigt. Ich bin nicht zu Kreuze gekrochen, aber der Spruch war nicht in Ordnung. Grundsätzlich glaube ich, dass das Expertentum immer dann zuschlägt, auch bei meinen Kollegen Didi Hamann, Lothar Matthäus, auch bei dir, du bist ja jetzt auch quasi Experte, Basti, wenn wir Spieler sehen mit einem unglaublichen Potenzial, ich habe ja das Problem mittlerweile mit Leroy Sané, war zwischendurch behoben, aber ich glaube, ich werde auch nicht sein bester Freund werden, ist aber auch nicht wichtig, solange man das Gefühl hat, die Jungs oder auch du, ihr schöpft das Potenzial, das ihr habt, so aus, wie es möglich wäre. Aus dieser Situation heraus ist damals dieser Spruch entstanden. Du hast auch ein wunderschönes Tor geschossen im ersten Spiel. Um dann im zweiten Spiel, und das ist meine Frage, lieber Mario, du hast gegen Holland 2 Tore geschossen. Hast du jetzt im Nachhinein das Gefühl gehabt, du hast es all deinen Kritikern bewiesen? Oder hast du dich selber quasi so präsentiert, wie deine Kritiker dich schon immer gesehen haben, was drin ist an Potenzial. Ganz liebe Grüße und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja, ich bin einfach mal ganz, ganz ehrlich, lieber Mehmet, auch jetzt rechtfertigt er eigentlich nur wieder, was er damals gesagt hat. Er hat sich natürlich entschuldigt, aber man hört ja zwischen den Zeilen auch, dass er sagt, eigentlich hätte er sich gar nicht entschuldigen müssen, weil das gehört zum Expertentum dazu. Hat er total recht, definitiv. Und ich meine, das ist ja auch die Nachfrage danach gibt's ja auch, also von den Medien, weil das macht's ja spannend. In dem Fall ist es einfach so und das ist auch nicht zu Ende gedacht, denn es war ja nicht, meine Karriere ging danach ja noch 10 Jahre und nicht nur dieses eine Spiel. Und wenn man sich dann betrachtet, wie schwer und steinig der Weg danach war, dann ist es eben nicht so, dass ich aufgrund seines Spruches dann der Welt plötzlich gezeigt habe, dass ich ja doch ganz anders kann. Denn Fakt ist, ich hatte keine Patronen. Also er hat ja das angesprochen, theoretisch hat er die Wahrheit ausgesprochen. So, er hat ausgesprochen, dass ich ein Stürmer bin, der nicht viel laufen kann. Heute bin ich total happy damit, darüber zu sprechen, zu sagen, ja, ich konnte auch nicht viel laufen. Meine Beine haben es einfach nicht gemacht. Ich hab den Christian Gentner dafür bewundert, dass er beim Laktattest auf Stufe 20 noch durchmarschiert ist. Mhm. Bin danach dran gewesen und habe gesagt, ich pack das heute auch. Und ich bin bei 16 halt wieder fast zusammengebrochen. Also ich hatte ja gar nicht die Patronen, um zurückzuschießen, weil ich ja wusste, dass ich nie dieser Spieler sein werde. So, und wenn man sich danach anschaut, wie mein Weg weitergegangen ist, dann war es ja nicht so, dass ich in der Folgezeit plötzlich sportlich alles überragend war, sondern eigentlich eher so nach 12 die Höhepunkte bei mir vorbei waren und ich mich irgendwann dann 14, aber nicht wegen Mehmet Scholl, sondern wegen der Gesamtsituation eigentlich komplett neu definiert habe. Ich habe angefangen, über Themen ganz anders nachzudenken und ich habe mich selber gefragt, was mir dieser Sport eigentlich gibt und warum ich hier bin und was mir am meisten Spaß macht. Nein, wie gesagt, Holland, das war eher so ein Momentum, der gepasst hat, diese Annahme, die auch jeder vor Augen hat, als der Basti mir den Ball reinspielt, die habe ich nie wieder in meinem Leben so hinbekommen. Ist das, weil der Mehmet Scholl davor sagt, ich kann nicht laufen? Nee, glaube ich nicht. Also beim besten Willen nicht. Und den anderen, den schieße ich da in den Giebel, weil ich irgendwie nicht mehr wusste, was ich tun soll aus Spitzenwinkel. Und,
also einfach reinhauen.
Genau, ohne zu überlegen, einfach draufgehauen. Und das war's dann auch. Und sonst war das Spiel jetzt nicht so glamourös von mir. Aber die zwei Tore waren halt sehr, sehr entscheidend. Und vor allen Dingen war ja Van Gaal auch dann der Trainer bei Holland. Also vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt, nochmal mir so einen Energieboost zu geben. Ich gebe ihm total recht und trotzdem sehe ich es anders, weil es ist seine Art und sein Charakter, so zu sein. Und das respektiere ich und akzeptiere. Und wie gesagt, ich habe auch oft genug darüber gelacht. Aber er überschätzt seine Rolle, glaube ich, ein bisschen. Also er wird definitiv durch seine Aussagen bei Interviews keine Spieler formen. Das wird er nicht. Mhm. Weil dafür braucht es keinen Experte, der dir sagt, was zu tun ist, sondern dafür hast du deinen Trainer, hast du deinen Sportdirektor, hast du deine Familie, hast du deinen Trainer. Und jemand, der so weit weg ist, der versteht gar nicht, was los ist. Also der versteht, der kann die Situation gar nicht überreißen. Und es ist definitiv leicht, da zu sitzen und easy darüber her. Also ich bin zu den Champions League Spielen gefahren mit Amazon Prime und es war für mich so, es war allumfassend positiv.
Also als Experte, genau, aber das hast du jetzt beendet mittlerweile auch von deiner Rolle hier.
Genau, aber da habe ich halt hab ich gearbeitet und ich habe das natürlich geliebt. Das gibt einem ein gutes Gefühl. Du fährst zu einem Champions League Spiel, da spielt Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. Das ist das Spiel des Jahrhunderts. Die liegen irgendwie 3-1 hinten und drehen das Spiel noch 4-3 und jeder fragt sich, wie kann Real das wieder schaffen? Und dann stehst du danach da. Fakt ist aber auch, ich habe davor zu Amazon gesagt, ich habe gesagt, Leute, wenn ihr jemand wollt, wie eben
der Draufhaut.
Rechtfertigung, ja. Hamann und Matthäus, die er dann quasi nennt, weil die ja das Gleiche tun wie er, oder Scholl, dann bin ich komplett der Falsche, weil ich liebe dieses Spiel und ich finde auch, dass wir fantastische Spieler haben und ich hoffe für jeden einzelnen Spieler, dass er in seinen Möglichkeiten das Maximal erreicht. Das wünsche ich jedem meiner Mitspieler. Bei den Jungs ist es schon so, dass ich manchmal das Gefühl habe, so ja, klar, es ist wahnsinnig einfach, da zu stehen. Du hast ein gutes Gefühl, das Spiel war geil. Aber dann zeig's mir. Dann zeig's mir im Alltag. Dann zeig mir einfach, dass du im Alltag, und das ist mein Weg. Mhm. Mein Weg ist der Alltag. Nicht die 15 Minuten am Spiel im Fernsehen. Mein Weg ist der Alltag, in dem ich Leuten helfen will, besser zu werden. Und nicht mit saudummen Sprüchen oder mit coolen Ratschlägen vor der Kamera, um dann natürlich von vielen Leuten abgefeiert zu werden, weil der Fußball lebt davon und ich finde, auch das finde ich geil am Fußball. Und wenn ich dann in England beispielsweise die Show mit Micah Richards und Carragher und
Thierry, Kate Abdo,
muss ich selber fast pinkeln vor Lachen, weil das ist einfach geil. Das ist Unterhaltung. Fußball ist Unterhaltung, es gehört dazu. Und das ist sein Weg. Mein Weg ist ein anderer. Ich will nur sagen, überschätz nicht den Einfluss, den du damit hast. Es bewirkt eigentlich nur das Gegenteil. Wenn du Einfluss haben willst, dann musst du jeden Tag, Ole Hoeneß hat es gesagt, 14 Stunden, musst du Leute anschieben, musst du Themen verstehen, musst du nicht von draußen drauf gucken und sagen, also sorry, also ganz ehrlich, den Pass habe ich früher doppelt so gut gespielt oder ich bin doppelt so viel gelaufen. Mhm. Ja, musst du es zeigen. Und das ist meine Art und Weise, heute im Fußball unterwegs zu sein. Und deswegen habe ich mich wohlgefühlt als Experte, aber wusste an einem gewissen Zeitpunkt, dass ich das nicht mehr machen kann, weil es für mich schwer war, zu vereinbaren, 7-1 Packung zu bekommen von Manchester City und eine Woche später am Spielfeld dran zu stehen und Bayern München erklären, zu versuchen oder den deutschen Zuschauern zu erklären, wie man Manchester City schlägt oder was Bayern alles falsch gemacht hat gegen Man City, während wir eine Woche davor selber eine Packung kassiert haben.
Ja.
Und da habe ich so viel mit mir so Gewissenskonflikte gehabt, wo ich gesagt habe, das ist nicht richtig. Also ich muss mich um meinen Laden kümmern, das mein Job ist. Mhm. Und wenn du natürlich sonst nichts hast, dann ist es klar. Dann kommst du schnell in die Gefahr, dass du halt die Dinge raushaust, weil am Stammtisch oder im Privaten oder ich mit meinen Kumpels sage natürlich auch Dinge, die ich so nie sagen würde, weil ich weiß, dass da jemand ist, den das verletzt oder den das anschiebt oder was auch immer. Und ich überlege mir halt davor, ist es mein Recht, das zu tun oder nicht? Jetzt sagt natürlich die Fernsehanstalt, deswegen haben wir dich geholt. Ja, und deswegen akzeptiere ich es. Wie gesagt, es war nie eine böse Absicht bei ihm dabei. Das sehe ich heute definitiv so. Mhm. Und wenn ich es ganz, ganz nüchtern betrachte, hat es menschlich bei mir dazu geführt, also so mental, dass ich einfach noch mehr Themen verarbeiten musste und bearbeiten musste und vielleicht ich deswegen noch gelassener bin und noch mehr in mir ruhend bin und noch mehr Vertrauen in meine eigenen Stärken habe und in das, was ich tue. Aber auf dem Platz war es 0,0 produktiv. Also ich hatte kein Argument dagegen, weil ich konnte ja nicht plötzlich am nächsten Tag doppelt so viel rennen. Ich konnte einfach nicht rennen. So, ich habe am Ende meine Karriere auch beendet, weil ich irgendwann auf dem Platz stand beim VfB Stuttgart noch. Das war dann sportlich gesehen jämmerlich in der zweiten Liga. Ich habe nicht mehr alle Spiele gespielt. Habe schon echt angefangen, meine Trainer und Sportdirektoren zu reflektieren und zu spiegeln als Spieler noch, was für die total strange war im ersten Moment. Aber habe eigentlich schon eher eine andere Rolle gehabt und war aber trotzdem noch ab und zu auf dem Platz und musste dann auch wieder, glaube ich, gegen, ich kann dir noch nicht mal mehr genau sagen, ich glaube gegen Darmstadt oder so.
Letztes Spiel,
auf dem Platz.
Tor gemacht.
Genau, Tor gemacht, aber gab es auch Situationen echt auf dem Platz, wo ich dann erstens mal konnte ich nicht mehr, also ich war platt und habe mich dann gedreht und in der Zwischenzeit, als ich mich gedreht habe, ist der andere Spieler schon zweimal wieder in die andere Richtung gerannt und dann musste ich wirklich über mich lachen und habe gesagt, okay, dieses Körperliche, aber ich hatte den Riecher, ich wusste, wie man schießt, ich hatte einen guten Abschluss gehabt, ich hatte das Auge für den Torhüter, für den Verteidiger, aber ich werde niemals der Spieler sein oder konnte niemals der Spieler sein, der à la Stefan Kießling oder Mario Mandzukic, deswegen habe ich auch in der Doku gesagt, heute als Fußballfunktionär, genial von Bayern München, Mario Mandzukic dazu zu holen, als Jupp Heynckes zu verstehen, den Gomez, den habe ich, um Tore zu machen. Aber ich brauche einen gegen Juventus, der den Chiellini bearbeitet. Ich konnte es nicht. Ich bin dann immer auf die andere Seite. Ich bin immer zu Bonucci hingelaufen, weil der Chiellini hat nur wehgetan. Der Manchu, der ist immer auf Chiellini los. Ja, und das ist das brauchst du. Dieses Element. Mike Franz hat vorhin gefragt, ja, das brauchst du. Einer, der dagegen ankämpft, gegen Widerstände. Mein Spiel war ein ganz anderes.
Als du zu Bayern gekommen bist, da war einer in dem engsten Kreis, über die du gerade gesprochen hast, die das beeinflussen, jeden Tag. Als du bei Bayern unterschrieben hast, war noch nicht klar, wer Trainer wird. Und der neue Trainer hieß dann Louis van Gaal. Schilder mal, wie deine erste Begegnung mit Louis van Gaal war.
Kurios und doch ein Stück weit auch, muss ich mein Ego hinten anstellen und sagen, er hat ein Stück weit auch recht gehabt. Also die Situation deswegen paradox und kurios, weil ich kurz davor vorgestellt wurde als der Rekordtransfer. BK, großes Tor, Bohu-Bild, alle haben große Schlagzeilen rausgehauen bezüglich des Transfers. Und der Trainer wurde nach mir verpflichtet. Also das war noch nicht klar, wer Trainer wird. Bayern München, Uli Hoeneß in Person und Karl-Heinz Rummenigge haben mir aber gezeigt, ich bin der Stürmer, den sie unbedingt haben wollen. Das heißt, ich habe mich darauf eingelassen, darauf eingestellt, dann kam Louis van Gaal, so holländische Schule, jetzt bist du ja eher, oder ich bin ja eher der klassische Mittelstürmer, so der One-Touch-Spieler, der abschließt, der sich in Position bringt, den Riecher hat. Und dann kommt der holländische Trainer, der Football total liebt, bis aufs, es geht nicht mehr, also für ihn auch keine zwei Wege gibt, sondern eben nur diesen einen Weg.
Und dann kommt er in die Kabine.
Wahrscheinlich schon gedacht hat, so hey, nee, ich bin einfach von Anfang an straight zu dem. Kam in die Kabine, schüttelt mir die Hand, ich sag hallo.
Am ersten Tag.
Erste Sekunde, wo ich ihn das erste Mal in meinem Leben gesehen habe. Schüttelt die Hand und sag hallo und er schüttelt die Hand weiter und lässt nicht mehr los und guckt mir in die Augen. 10 Sekunden. Da habe ich gedacht, was will der denn? Also so nochmals, 2009, in der Phase, in der irgendwie, ich habe dann in Stuttgart 24 Tore gemacht, komme dann dahin. Irgendwann nach 6, 7 Sekunden denkst du dir so, was will der? Dann guckt er mich an und sagt, hallo, ich bin Louis van Gaal. In Holland begrüßen wir uns mit dem Namen. Und dann habe ich so, ja, okay, wow. Also ich habe ja davor gesehen, wie er den anderen Spielern hallo gesagt hat. Den hat er halt hallo gesagt. Klare Provokation und trotzdem hat er ja recht. Also lustigerweise ist ein Learning von ihm, das ich mitgenommen habe. Ich stelle mich heute immer mit meinem Namen vor.
Weil ich sage so immer,
hallo, einfach, ich bin Mario. Genau, also nicht Gomez, aber ich bin der Mario. Ja. Weil es ist einfach, weil er hat recht. Letztendlich, wieso soll ich denn davon ausgehen? Also in dem Fall war es absurd, weil er mein Trainer war und ich wurde gerade für 35 Millionen geholt. Aber wieso sollen wir denn immer davon ausgehen, dass die ganze Welt uns kennt? Da hat er ja total recht. Und in dem Fall habe ich dann gesagt, ja, musste ich schmunzeln und habe gesagt, ja, ich bin der Mario. Und dann sagt der Mario, wer? Habe ich gesagt, okay, krass, der will es wissen. Ich bin der Mario Gomez, habe ich gesagt. Und habe dann echt schon so ein bisschen genervt, habe ich so dann die Hand weggezogen. Und dann ist er weitergegangen, hat nie wieder auf den Moment eingegangen und das war halt der erste von ganz, ganz vielen solcher Momente, die ich mit ihm hatte, die im Nachhinein für mich auch alle top waren, wirklich, weil der Unterschied, wie gesagt, also ich habe gerade über Mehmet Scholl gesprochen, Mehmet Scholl, der verschwindet, keiner sieht den, keiner hört den, keiner, und dann kommt er, sagt was und verschwindet wieder. Das ist das Einfachste auf der Welt, also das kann jeder. Van Gaal, der sagt dir was und dann lebt er das. Dann lebt er es dir vor jeden Tag und der führt es aus und du spürst einfach, oh, krass. Und du kriegst so einen Respekt dafür, weil du siehst, der lebt das, so wie er es von dir will, lebt er. In jeder Phase, in jedem Moment, in jeder Sekunde. Und deswegen hat er es auch geschafft, diesen Club auf links zu drehen. Also Bayern München profitiert, das wird ja auch oft genug gesagt, profitiert ja heute noch davon, von der Struktur und von der Klarheit und von der Ordnung, die der Van Gaal reingebracht hat. Weil, und das ist ja unser Anstreben, auch mit Red Bull, da kommen wir später dazu, wenn du eine Klarheit hast, ist es immer einfacher, Themen umzusetzen, weil du irgendwie einen roten Faden hast, dem du folgst. Und das war natürlich etwas, was wir schon gespürt haben, wo ich dann auch sage, da war ich dann mittlerweile schon in einer Situation, in der ich einiges erlebt hatte, dieses mentale Down durchschritten bin und auch eigentlich so wieder auf dem Weg nach oben war und dann mich wirklich damit auseinandergesetzt habe. Ich habe gesagt, hey, der hat recht. Und auch wenn es eine Provokation ist. Ich hatte, wie gesagt, noch 3-4 richtig absurde Momente mit ihm.
Kannst du noch einen schildern?
Einer war dann ganz relativ, auch ganz am Anfang der Saison noch, hat er mich zu sich geholt vom Spiel. Ich habe ja dann die ersten 5 Spiele gespielt für Bayern München, 3 Tore gemacht. Und das 5. Spiel war in Dortmund, Halbzeitpause, haben wir 1-0 geführt. Ich habe das Tor gemacht, in der Halbzeit nimmt er mich raus. Und dann war ich erstmal raus, dann war ich Ersatzspieler. Da hat er für sich dann entschieden, nachdem jetzt habe ich in 5 Spielen gesagt, was ich will. Er checkt es halt nicht. Tore sind für mich nicht entscheidend, weil wenn ein anderer da steht, schießt er die auch raus. Und dann hat er mich irgendwann im nächsten Spiel, glaube ich, im 6. hat er mich dann zu sich geholt vorher, weil er mir dann sagen wollte, ich spiele nicht mehr. Und hat dann gesagt, also kennst du Vitor Bahia, sagt er zu mir. Und dann sage ich, ja, klar. Also ich bin Barcelona-Fan seit klein auf, wegen Romario. Bester Tor auf der Welt. Bester Tor auf der Welt. Ich stelle das gar nicht in Frage. Das ist der beste Tor auf der Welt. Ich bin zu Barcelona gekommen. Der Vitor Bahia war da der beste Tor auf der Welt. Aber bei mir spielt Victor Valdés.
Hat Van Gaal gesagt.
Hat Van Gaal gesagt zu mir. Mhm. Ich habe zum Vitor Bahia gesagt, der Victor Valdés spielt bei mir. Jedes Spiel. Victor Bahia ist zurück zu Porto gewechselt. Und war wieder der beste Torwart der Welt. Und bei mir hat immer noch Victor Valdés gespielt. Genau so in dem Wort hat er mich. Natürlich hatte er viel Selbstbewusstsein in der Zeit, habe ich ja gesagt. Ich war dann auch schon forsch und habe dann gesagt, Trainer, was soll das bedeuten? Soll das heißen, dass ich nach Stuttgart zurückgehen soll? Das habe ich nicht gesagt. Das haben Sie gesagt. Hat er dann zu mir. Er hat uns ja einmal gesiezt. Dann bin ich aufgestanden, bin da raus. Und dann war für mich halt so klar, okay, der Typ, das wird nichts werden zwischen uns beiden. Das ist einfach, das ist völlig verrückt. Es war völlig absurd in der Zeit. Und dann war ich ja wirklich, wirklich raus. Dann kam eben das Ende der Saison. Im Club waren sich alle einig. Van Gaal sagt mir, du bist Stürmer Nummer 4 oder 5 sogar, hat er mir, glaube ich, gesagt.
Das hat er dir an dem Beginn der zweiten Saison
genau gesagt. Also wir sind in die Vorbereitung gestartet, erster Tag wieder. Also im ersten Jahr war das erste Meeting war, wer bist du? Und im zweiten Jahr war dann so, komm mal mit. Und dann setzen wir uns hin, dann sagt er, also es ist das Beste für alle, hat er gesagt, es ist das Beste für alle, wenn sie gehen. Sie sind bei mir Stürmer Nummer 4 und ich spiele nur mit einem Stürmer, dann können Sie sich vorstellen, was das bedeutet. Dann bin ich halt raus. Erstmal meine Familie, meine Ängsten, habe ich angerufen und gesagt, hey, das ist alles absurd hier. Das ist völlig verrückt. Was soll ich machen? Und dann hatte ich halt mit meinem Berater telefoniert und dann gab es halt Liverpool als Option. Dann haben wir das halt forciert. Dann war klar, in der Vorbereitung habe ich dann mich mit denen geeinigt. Alles war klar, habe ich mit meinem Rummenigge auch, Karl-Heinz Rummenigge telefoniert. Der Rummenigge hat dann auch gesagt, hey, wenn der Trainer dich nicht will, was sollen wir denn machen als Club? Also das ist der Wichtigste. Du hast auch zu viel gekostet, als dass wir dann einfach sagen können, wir gehen als Nummer 4 mit dir in die Saison. Alles nachvollziehbar. Ja, kannst gehen. Okay, Christian Nerlinger, Van Gaal und Karl-Heinz Rummenigge gesagt, kannst gehen. Uns mit denen geeinigt, dann mussten sich die Clubs einigen und dann habe ich Bescheid bekommen, okay, die Clubs haben sich geeinigt, kriege ich wieder einen Anruf von Uli Hoeneß.
Jetzt kommt einer der Hoeneß-Momente von den dreien.
Ich soll bitte zu ihm kommen, da bin ich auch an Tegernsee also gefahren. Das war mein einziges Mal, aber das war der eine Moment, eben, wo ich dann an Tegernsee gefahren bin, wie, glaube ich, jeder Mal, der mit ihm zu tun hat.
Was gibt's eigentlich so zu essen? Weil steht da was auf dem Tisch, wenn man da reinkommt?
Es gab nichts. Es war, glaube ich, sogar, ich weiß nicht warum, aber es lief Fußball. Also wir haben nicht gespielt, wahrscheinlich war es Sonntag nach dem Spiel. Und dann lief zweite Liga, glaube ich, und saß mir auf der Couch und er hat nebenher immer reingeguckt und hat dann gesagt, Mario, und was ist deine Gedankenwelt? Wie geht's dir? Einfach Smalltalk. Das macht er schon überragend. Kann sich auch gut in einen hineinversetzen. Genau, er saß dann vor mir und hat dann seine Hand auf den Bauch gelegt und hat dann seinen Bauch gehalten und hat gesagt, sein Bauchgefühl sagt ihm, dass ich nicht gehen darf. Da habe ich gesagt, das macht keinen Sinn. Ich habe viel Verständnis. Ich bin echt ein toleranter Mensch, bin vielfältig ohne Ende, aber das macht keinen Sinn, weil der Van Gaal ist der Trainer. Wir kennen ihn beide. Er ist brutal in seiner Ansicht. Er hat gesagt, nein. Herr Rummenigge hat mir schon gesagt, ich kann gehen. Und der Christian Nerlinger hat eh auch gesagt, das soll er denn machen, wenn der Van Gaal nein sagt. Und dann hat er wirklich in einer tiefen Entspanntheit, in einer Ruhe, hat er gesagt, Mario, in dem Club entscheidet nicht der Trainer, ob ein Spieler geht oder kommt. Du musst mir nur eins versprechen, du musst Vollgas geben. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, was willst du dann noch sagen, wenn der Uli Hoeneß sowas zu dir sagt? Dann sage ich, ja, okay, aber aus meiner Perspektive macht es keinen Sinn, aber okay. Dann sagt er, bleib ruhig, arbeite, die Zeiten werden sich ändern. Bin nach Hause gefahren, habe meinen Berater angerufen und habe gesagt, ich glaube, das hat gerade bedeutet, dass ich nicht gehen darf. Ich kann es nicht richtig deuten, aber er hat gesagt, ich muss Gas geben und dann werden sich die Dinge wieder ändern. Ich habe 8 Spiele auf der Bank gesessen und jetzt wieder zum Thema
Momentum.
Glück, Momentum im Fußball. Warum ich wirklich daran glaube, ist, Du kannst noch so gut sein in der Ausbildung, du kannst noch so gut sein in der Planung, du kannst strategisch noch so gut sein. Manchmal ist das Momentum einfach entscheidend. Wir hatten drei Stürmer, das war Ivica Olic, Luka Toni und Miro Klose. Würde ich jetzt mal behaupten, dass die im Fußball schon dann ihre Berechtigung haben und auch nachgewiesen haben, dass die alle drei stark sind. Die haben, glaube ich, zu dritt nach 8 Spielen irgendwie 3 Tore gehabt. Also keiner hat in 8 Spielen für Bayern München getroffen. Und der hat alle ausprobiert und ich habe halt keine Rolle gespielt. Und am 8. oder am 9. Spieltag werde ich auch nie vergessen. Es war ein weiterer Van Gaal-Moment. Holte mich zu sich ins Büro. Wir haben gegen Hannover 96 gespielt am nächsten Tag. Holte sich in, das war nicht das Büro, sondern es war sein Zimmer in unserem Mannschaftshotel. Es war immer das Gleiche. Ich bin immer auf der gleichen Couch gesessen. Holte mich und sagt, ich will sie gar nicht spielen lassen, aber ich habe gar keine andere Wahl mehr. Sie spielen morgen. Da habe ich gedacht, geil.
So geht Motivation.
Ist ja überragend. Sie müssen das machen, was ich von Ihnen verlange, hat er gesagt. Da habe ich gesagt, ja, alles klar, spiele ich halt morgen. Und wir haben das Spiel gespielt, wir haben 3-0 gewonnen, ich habe alle 3 Tore gemacht. Ich sitze danach völlig geblättet von Emotionen, sitze ich in der Kabine, kann irgendwie gar nicht, war zwischen Frust und Freudentränen irgendwie so komplett mit mir selber beschäftigt, habe mir die Schienbein schon so in Zeitlupe von und klopft hier so auf meine Schulter und dann stand der Uli Hoeneß vor mir und sagt so, habe ich dir doch gesagt, du musst nur dranbleiben. Und guckt mich an und lacht und sagt, und jetzt nicht nachlassen, das ist erst der Anfang. Und das war natürlich für mich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, ihr könnt mich alle mal, weil was macht ihr mit mir hier? Und auf der anderen Seite, klar, hatten wir eine Mannschaft, die gespickt war mit tollen Offensivspielern und ich wusste ja, ich brauche diese Spieler ja auch, um erfolgreich zu sein. Also ich wusste, ich konnte dann schon relativ schnell einordnen und ich wusste auch aufgrund meiner vorherigen Jahre, wenn ich mal so in den Lauf komme, dann ist es, dann weiß ich, wo die Kiste steht. Und so war es dann auch. Ich bin in dem Jahr sogar noch Torschützkönig geworden, obwohl ich erst am 8. Spieltag angefangen habe zu spielen. Und es war dann mein Happy End mit ihm und der schönste Moment mit ihm eben, um abzuschließen und warum ich auch glaube, dass der Louis van Gaal total seine Berechtigung hat, egal was die Leute sagen und wie schwer das war mit ihm. Er hat dann auch keinen Zacken aus der Krone, dann auch zu sagen, pass mal auf, ich wollte das von dir und du hast es umgesetzt. Eigentlich einer der größten Triumphe meiner Karriere, der mich wirklich auch als Person extrem geformt hat, war, als er mich wieder vor einem Spiel geholt hat, wieder auf die Couch, auf die gleiche Couch, und der mir erzählt hat, dass der Victor Bahia der beste Tor war, der mir erzählt hat, dass ich keine Rolle mehr spiele, der mir erzählt hat, dass ich spiele, obwohl er nicht will. Mit Tränen in den Augen sagte er zu mir, ich wollte sie nicht. Sie war nicht mein Stürmer. Sie haben nicht das gemacht, was ich wollte. Aber jetzt machen sie alles, was ich möchte. Und für mich gibt es nicht mehr die Frage, ob sie spielen, sondern sie werden immer spielen. Und ich bin halt da raus und es war echt so, kann man sich ja vorstellen, ich war immer noch 3 oder 24. Mein ganzer Körper hat gezittert. Es war Glück pur, weil ich mir selber eben, und das nochmal, und da komme ich wieder zurück auf Mehmet Scholl, der große Unterschied ist, ich habe mit Van Gaal diesen Weg bestritten, gemeinsam 1,5 Jahre. Es war zwar die nackte Wahrheit mit der Peitsche, die war brutal, aber er hat mir jeden Tag vor Augen geführt, was er eigentlich wirklich will und wie ich es verändern kann. Ich habe mal mit Frust, mal mit Emotionen, mal mit Freude, mit einem Co-Trainer, der extrem wichtig war, mit Andreas Jonker, der mich immer wieder eingefangen hat, der gesagt hat, ich habe dann auch die klassischen Dinge, Positionsspiel, komplett frustriert war ich in der Mannschaft. Es gab bei ihm immer die A-Mannschaft, dann gab es die B-Mannschaft, die hatte die orangenen Leibchen und dann gab es die Mannschaft mit dem blauen Leibchen. Das waren die eigentlich keine Rolle gespielt haben. Oder ich habe immer blau bekommen von Van Gaal, immer in der Zeit. Und es hat mich halt so frustriert, dass ich dann auch echt so wie ein Arschloch so die Bälle weggetreten habe und so. Wenn ich ihn gewonnen habe, dann gab es einen Wurf für die anderen, habe ich den aber nochmal 40 Meter weggekickt, so um ihm zu sagen, ich bin völlig unzufrieden, sowas die jungen Spieler halt alle machen, dumm. Mhm. In dem Moment denkst du aber, du musst halt irgendwie auch Muskeln spielen lassen. Das hat er alles über sich ergehen lassen, weil er wusste, er ist hart mit mir, ich darf auch hart zu ihm sein, aber er muss machen, was ich will. So, und das war halt die Schule, die ich dann da durchlaufen bin bei ihm. Und heute kann man immer noch drüber diskutieren, ob das die Art und Weise ist, wie wir mit Spielern umgehen sollten. Aber ich für mich habe es halt angenommen. Hatte, wie gesagt, ein unfassbares Glück, dass Luka Toni, Miro Klose und Ivica Olic, muss man sich auf der Zunge ziehen, dass einfach nichts getroffen haben. Alle drei nicht. Und den Miro hat er dann sogar eher auf die 10 gesetzt, weil er gesagt, du bist eigentlich viel zu wichtig fürs Spiel, als du musst dich gar nicht über Tore definieren. Und so kam es dann zustande, dass ich Van Gaal, bei Louis Van Gaal dann doch noch eine Rolle gespielt habe. Und dann abzuschließend habe ich gegen Holland die 2 Tore wegen Mehmet Scholl gemacht oder gegen Louis van Gaal? Ich würde behaupten, eher wegen Louis van Gaal, weil der echt eine Rolle spielt in meinem Leben und der Mehmet nicht. Und dementsprechend, lieber Mehmet, möchtest du vielleicht nicht hören, aber das ist die Wahrheit.
Ich habe diese harte Schule, die du beschreibst. Ich bin jetzt 42 Jahre alt. Ich bin, seitdem ich 20 bin, arbeite ich für Bild. Und Bild am Sonntag, habe da als Korrekturleser angefangen. Und in der Art und Weise der Ausbildung mit jungen Menschen umzugehen, war das damals eine völlig andere Welt als heute. Ich habe damals einen legendären Sportchef bei Bild Hamburg gehabt, Jürgen Schnittke-Hans, der ähnlich in der Ansprache wie Louis van Gaal unterwegs war. Also da habe ich den ganzen Tag irgendwie ihm die Zeitung vollgeschrieben und habe abends dann noch als Korrekturleser, weil ich so angefangen hatte in dem Job, musste ich dann noch die Seiten lesen mit allen Texten, hat ewig gedauert und so um 9:30 sage ich dann so, Herr Schnittke-Hans, brauchen Sie mich noch? Und dann guckt er mich an und sagt, ich habe dich noch nie gebraucht. Und dann sitzt du da so mit 20 Jahren und denkst so, okay, alles klar, dann sehen wir uns morgen und ich freue mich schon. Und das im Nachgang einfach hat er ganz bewusst ja auch gemacht. Ja, klar. Kann ich heute halt auch ganz anders sehen, ne? Weil er halt einfach gesagt hat, okay, pass mal auf, den kitzel ich jetzt ein bisschen. Ja. Und das ist ja am Ende auch schon ein Zeichen zu sagen, okay, wenn du es auf die, du lernst es bei mir, aber du lernst es auf eine andere Art. Und ich muss sagen, mir hat das gut getan tatsächlich. Also mir hat das besser getan, als irgendwie, wenn jeder nach jedem Absatz sagt oder nach jeder Geschichte, die man gemacht hat, irgendwie, du bist der Größte. Und diese Kritikfähigkeit irgendwie ist was extrem wichtig ist, um diese Persönlichkeiten zu formen, die heute so fehlen.
Ich hatte natürlich das große Glück oder den Vorteil, dass ich ganz früh in meiner Karriere, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, aber es war auch eine wichtige Phase in meiner Karriere, eben mein erster Cheftrainer war Felix Magath. Und ich wusste schon so ein bisschen mit dieser Art umzugehen.
Schnitte und Felix Magath sind sehr gut befreundet.
Ja? Mhm. Ja. Und wahrscheinlich Louis van Gaal auch noch. Also die verstehen sich wahrscheinlich schon sehr gut. Und nochmals, hat seine Berechtigung. Also wenn man so die Wolfsburger Jungs fragt, ob der Magath ein toller Trainer ist oder nicht, die haben gekotzt. Also haben wirklich sprichwörtlich welche im Training gekotzt, aber die sind deutscher Meister geworden. Und die sagen halt, wenn du spürst, dass das, was er vorlebt, eben dann zum Erfolg führt, dann gehst du halt für den durch die Hölle. Und so ähnlich war das dann für mich bei ihm ganz am Anfang. Da hatte ich aber sportlich keine Rolle, aber das war so. Er hat auch zu meinen Eltern mal gesagt, ich habe den eine Woche im Trainingslager versucht zu killen und ich habe es nicht geschafft. Er hat einen guten Charakter. Und das war natürlich etwas, was ich auch in meine Zukunft, in die Karriere mal mitgenommen habe, zu sagen, ich lasse mich nicht von niemand brechen und ich gebe nicht auf, sondern ich mache immer weiter. Und hat mir sicherlich dann bei Louis van Gaal auch geholfen, diese Erfahrung.
Louis van Gaal hat mal die Hosen runtergelassen in der Kabine, um euch sprichwörtlich zu zeigen, nicht nur sprichwörtlich, um euch anschaulich zu zeigen, dass er Eier hat. Was war das Zweitverrückteste, was jemals ein Trainer in der Kabine gemacht hat, in der du warst? Oder gab es noch einen, der das sogar noch getoppt hat?
Ich würde sagen, so 1 bis 5 ist auf jeden Fall Louis van Gaal. Da gibt es eigentlich keiner, der an den herankommt. Ich fand sehr, sehr amüsant immer die Besprechung mit Giovanni Trapattoni. Die waren auch unfassbar gut, weil der immer so zwischen Italienisch und Deutsch geswitcht ist und gar nicht gemerkt hat, wenn er wieder Italienisch redet, so, weil er so im Flow war und so im Element und so drin im Spiel schon war. Und dann musste ihn jemand daran erinnern, dass wir in Deutschland sind und in Stuttgart und dass er nicht, dass Italienisch da keiner versteht. Das war auch immer ganz, ganz lustig.
Wenn du ein Spiel aus deiner Bayern-Zeit nochmal spielen könntest, wärst du das Champions League-Finale daheim?
Natürlich.
Ihr seid damals in diesem Finale daheim, wo ihr euch rankämpfen musstet, nachdem Dortmund in den Jahren deutscher Meister geworden ist, 2011 und 2012, 2012 sogar das Double gewonnen hat. Da hattet ihr die große Chance, eigentlich eine Jahrhundertchance im eigenen Stadion, das Ding klar zu machen gegen den Underdog Chelsea, die sich da rein gekämpft haben und nicht gespielt haben. Dann geht ihr in Führung durch Thomas Müller in der 83. Minute, dann kommt Didier Drogba mit dem Ausgleich in der 88. Eine legendäre Szene, eigentlich das erste Mal, dass wir so richtig gefährlich vor der Kiste waren. Und dann gibt es Verlängerung. Und in der 95. Minute gibt es einen Elfmeter für euch. Was war vorher angesagt, wer schießen soll? Und was war dein Moment, dein Gefühl, als dann wirklich dieser Elfer kam?
Wow, das war sicherlich einer der Momente, wo ich am meisten mit mir hadere in meiner Karriere. Denn 2012 habe ich gespielt wie wahrscheinlich nie in meiner Karriere. Es hat alles geklappt. Ich war voll mit Selbstbewusstsein. Ich habe im Halbfinale in Madrid schon den Elfmeter genommen, glaube ich, so eine oder vielleicht noch 2, 3 andere, aber mit einer Selbstverständlichkeit, dass ich das Ding reinmache. Und wenn man sich den Elfmeter mal anschaut heute, dann war das eher reingemurkst gegen Casillas, aber vom Gefühl her war mir klar, ich mache den. Und dann kam dieses Finale und um eins vorne wegzunehmen, Arjen ist mental der beste Spieler, mit dem ich je gespielt habe.
Arjen Robben.
Einfach aufgrund der Geschichte danach, nach diesem Finale daheim, habe ich auch erzählt, wissen wir alle, dass er dann das Siegtor in Wembley geschossen hat. Nachdem ihn auch, und ich weiß es deswegen, weil ich weiß, was bedeutet, wenn dich 70.000 eigene Fans auspfeifen, Erste Saisoneröffnungsspiel gegen Holland, 70.000 Bayern München Fans pfeifen Arjen Robben aus in der Saison, in der wir das Triple gewinnen, unser erstes Spiel, Vorbereitungsspiel, und der dann nicht zusammengebrochen ist, sondern eigentlich selbst in dem Spiel, in dem alle gepfiffen haben, ständig gesagt, gib mir den Ball, gib mir den Ball. Und das ist sein Charakter, der hat eine Mentalität aus Stahl. Das ist wirklich, wirklich brutal. In dem Moment aber ist eins passiert. Wir haben gegen Borussia Dortmund gespielt in der Meisterschaft und haben da er auch den Elfmeter verschossen. Gegen Weidenfeller können wir uns alle noch gut erinnern, als er neben Subotic dann vor sein Gesicht gerannt ist, weil er nicht einverstanden war davor, dass es ein Elfmeter gewesen sein soll. Dann hat der Arjen den verschossen. Und trotzdem war der Arjen in dieser Saison auch alles überragend, einfach von allem, wie er ist als Typ, wie er spielt, was seiner Mannschaft gibt, sein Elan, sein Fleiß und so weiter. Und natürlich hat aber dieses Tor, die zur Nichtmeisterschaft geführt hat, klar. Und dann hat es Dortmund einfach sauber zu Ende gespielt. Wir hätten sie in dem Spiel noch holen können. Hätten wir gewonnen, wären wir dran gewesen. So nicht. Habe ich einfach gespürt, er nimmt sich den Ball und um auch meine Hose runterzulassen, auf der einen Seite war ich happy, einen in der Mannschaft zu haben, der so ein Selbstverständnis hat wie der und sich sagt, ich habe den gegen Dortmund nicht gemacht, aber jetzt ist Champions League Finale und ich mache den jetzt irgendwie, gewinnen die Champions League. Auf der einen Seite habe ich ihn bewundert und auf der anderen Seite, ich meine, ich kannte Arjen in- und auswendig, den habe ich wirklich, also Arjen und Franck Ribéry habe ich, während ich mit denen zusammengespielt habe, habe ich studiert, menschlich studiert. Ich habe versucht, 4 Jahre lang die zu verstehen, um auf sie zu reagieren. Habe 2 ganz unterschiedliche Weisen entwickelt, mit ihnen umzugehen. Mit Frank, ja, so der Bro, wie er mit allen immer ist, und extrem von ihm zu profitieren, weil er immer den besser postierten gesehen hat, immer. Und Arjen, der es gar nicht böse meint, aber natürlich immer erstmal das Tor sieht, also eigentlich ähnlich getickt hat wie ich zu der Zeit. Und dann mich dann aber eingliedern musste, okay, er ist aber derjenige, der alles über, der ist einfach besser wie ich. Also musste ich mich auch da eingliedern, einordnen. Habe ich gemacht und habe dann eben bei ihm extrem auf Rebounds spekuliert. Habe dann so mein eigenes Spiel entwickelt, wenn Arjen den Ball hat, wo muss ich hin, wo konnte er runterfliegen und so weiter. Das heißt, ich konnte echt gut in seine Birne schauen, immer was los war. Und den Moment, als er den Ball genommen hat, habe ich gesehen, er zweifelt. Also er geht zum Ball, er nimmt den sich so, dass die ganze Welt sieht, mach ich. Und ich habe aber in seinem Gesicht gesehen, er ist sich überhaupt nicht, also er wackelt, er wankt. Und dann kannst du jetzt sagen, im Nachhinein, wenn ich hingegangen wäre und ihm den Ball weggenommen hätte, wahrscheinlich hätte er ihn nicht mal hergegeben, weil er ist, wie er ist. So, er will das dann entscheiden. Ich habe ihn noch nicht mal gefragt, sondern ich bin dann hin und habe eigentlich gemacht, was ich auch bin, was meinem Charakter entspricht. Ein absoluter Teamplayer. Ich habe dann gemerkt, er braucht jetzt Unterstützung. Ich habe gesagt, hey, du machst den 1000%ig. Ich habe ihm quasi Mut zugesprochen. Wissen wir alle, er hat ihn dann verschossen und das war so. Das war mein Finalmoment, wo ich davor, ich hatte Chancen, ich hatte auch davor in meinem Leben und danach in meinem Leben Chancen, die ich gemacht habe, mal nicht gemacht habe. Und dann kam der Uli Hoeneß ja noch irgendwann und hat gesagt, ja, wenn er ein sehr guter Stürmer wäre, dann hätte er im Finale ein Tor geschossen. Das kann man so stehen lassen, weil wahrscheinlich hat er auch recht. Aber wenn ich mir die Chancen anschaue, da gibt es den einen Linksschuss, den ich in den Himmel schieße. Den mache ich normalerweise, von 10 mache ich da 9, weil das war meine Spezialität. Habe ich halt in dem Spiel nicht. Trotzdem lag das nicht daran, dass ich kein Tor geschossen habe in dem Tag, sondern das war halt, Drogba schießt erst mal aufs Tor, der Arjen verschießt einen Elfmeter, wir führen im Elfmeterschießen. Ich schieße im Elfmeterschießen auch, by the way, treffe, habe die Verantwortung übernommen und habe mit einem Tor geführt und verlieren das Ding hinten raus. Also das war auch da, ich glaube, wirklich daran, dass Themen kommen, wie sie kommen sollen, und das war eins, das kann man nicht erklären, das sollte einfach so sein.
Was würdest du heute sagen zu ihm?
Ich glaube, weil ich einfach Arjen zu sehr schätze, würde ich es heute genauso machen. Weil in dem Moment, also wenn ich spüre, er zweifelt und ich zweifle auch noch und er schießt ihn trotzdem, dann ist er eine Vollkatastrophe. Also habe ich einfach versucht, ihm Power zu geben, Energie zu geben. Trotzdem habe ich mich oft gefragt, ich hätte hingehen sollen. Und ich finde es fürchterlich, wenn ich jetzt unsere Spieler oder andere Spieler auf dem Spielfeld sehe und die streiten wegen einem Freistoß oder einem Elfmeter. Das ist für mich das Schlimmste, was passieren kann. Weil du demonstrierst, du zeigst der ganzen Welt, dass du nicht an einem Strang ziehst. Und das wollte ich nicht. Und trotzdem ärgere ich mich darüber.
Du bist dann im Elfmeterschießen, hast du gerade schon gesagt, geht los, Philipp Lahm trifft, Juan Mata trifft nicht. Du triffst. Und bei diesem Elfmeter ist was passiert. Und dazu haben wir eine Frage.
Hallo Mario, hier ist Peter Cech. Viele Grüße aus London. Und ich habe eine Frage für dich. Kannst du mir sagen, warum du im Champions League Finale 2012 doch noch in die andere Ecke geschossen hast? Danke und alles Gute.
Ja, kann ich sehr genau, Peter. Das fährt mir auch jetzt noch eiskalt den Rücken runter, wenn ich dran denke, weil der Typ hat das, was ich behaupte von mir, was ich mit Arjen geschafft habe, ihn zu studieren, zu verstehen und zu checken, wie er funktioniert, war er ja der Meister darin. Also wenn man sich mal seine Karriere anschaut, eigentlich muss ich mal wirklich nachforschen, die Statistiken, wie oft er beim Elfmeterschießen in der richtigen Ecke war. Also bei uns im Finale ja in jeder, bei jedem Einzelnen. Und ich glaube, in seiner Karriere gab es wenig, in der falschen Ecke war. Er hat natürlich den Vorteil, dass er groß ist, lange warten kann und du kannst immer reagieren. Und trotzdem ist es eine brutale Qualität beim Elfmeterschießen. Und ich bin dann da komplett tief traurig, im Erdboden versunken, vom Gefühl her irgendwie schlimmster Tag deines Lebens, sitze ich dann da in der Dopingkontrolle. Und er spricht mich wirklich darauf an, er sagt so zu mir, hey, die wurden gerade Champions League-Sieger und der saß genauso entspannt, wie ich hier saß der da drin und hat es einfach in einer Ruhe genossen, diesen Champions League-Triumph, während draußen alle komplett ausgerastet sind von Chelsea. Hat sein Bier in der Hand und sagt irgendwann so, wann hast du dich umentschieden? Und ich gucke ihn so an und ich war echt so mit mir selber beschäftigt. Ich gucke ihn so an, was will der jetzt? Und gucke ihn so an und sage, hä? Und dann so, krass, was hast du gerade gefragt, wann ich mich umentschieden habe? Und das war wirklich, das ist kein Witz. Ich war nicht aller Lewandowski, der den Tor rausgeschaut hat. So, in meiner besten Zeit war es so klar, ich nehme den Ball, ich überlege mir eine Ecke und ich hau ihn da rein. So diese Überzeugung, die du brauchst als Stürmer, die hatte ich in den guten Momenten, in den schlechten. Ich habe auch viele verschossen, weil wenn du dann mal eine Phase hast, wo es nicht so läuft, wenn der Torwart halt zufällig gerade in die Ecke springt, hast du ein Problem. So, und dann verschießt du ihn. Aber ich hatte viele Momente in meiner Karriere, wo ich wusste, ich nehme den und ich hau ihn rein. Und in dem Moment bin ich dahin und es war ganz anders als in Madrid. In Madrid, im Bernabeu, das mein absolutes Lieblingsstadion ist, ehrfürchtig dahin zu gehen von der Mittellinie, dieses Stadion, dann Iker Casillas zu der Zeit. Da bin ich hin und habe gesagt, ich mache ihn, aber das war so der schwerste Gang, würde ich mal sagen. In München bin ich total beflügelt dahin gelaufen, habe den Ball genommen. Ich war mir immer noch sicher, dass wir dieses Spiel gewinnen. Leg den Ball hin, drehe mich um, lauf zurück und beim Zurücklaufen kriege ich plötzlich Panik. Ich so, fuck, der Typ ist so gut. Der Typ ist so gut und der weiß natürlich, was ich mache. Der weiß, was ich mache. Und habe das gemacht, was du niemals machen solltest beim Elfmeterschießen. Dich kurz davor umentscheiden. Und ich drehe mich um und beim Umdrehen drehe ich mich um. Und das ich glaube, das sieht man auch, total hektisch und lauf direkt los und schieß. Und zum Glück richtig gut, richtig platziert und richtig stark, obwohl es mit der Innenseite war. Wenn man ihn beobachtet, siehst du, dass er eigentlich auf die andere Seite spekuliert und dann trotzdem noch aufgrund seiner Länge fast noch dran ist. Und seit dem Moment beschäftige ich mich auch noch viel, viel mehr mit, obwohl meine ganze Karriere aus mentalen Problemen bestand und mentalen Höhen und Tiefen, beschäftige ich mich noch viel mehr damit, weil das einfach so faszinierend für mich war, dass der mich gelesen hat wie ein offenes Buch. Der hat einfach alles gewusst. Der hat alles gewusst und das war, ich habe ihn davor geliebt als Torhüter und danach noch viel mehr, weil ich einfach sage, das ist so speziell, solche Typen zu erleben wie ein Arjen oder ein Peter Cech dann im Tor, mit dem unbändigen Willen und der Gier und der Disziplin und trotzdem außerhalb des Fußballs mit einer Gelassenheit, so diese Kombination, da waren die zwei sicherlich Jungs, die mir so ein bisschen auch die Augen geöffnet haben, so in welche Richtung ich in Zukunft eben auch gehen will.
Ich war ganz beeindruckt. Ich habe über Jaroslav Trotny, die beste tschechische Nummer 2 aller Zeiten, lieber Jaro, wenn du das hörst, der den Engdraht zu Peter Cech hatte, die Sprachnachricht bekommen und der sagte mir dann, nee, der hat Deutsch als Abiturfach in der Schule gehabt, das kann er dir auf Deutsch ausschicken und so. Sagte dann auch, über die Körpersprache hat er dich identifiziert. Hm. Er sagte, das war eindeutig. Hm. Und dann war er völlig verwirrt. Und das ist eigentlich das, was ihn dann noch mehr beschäftigt hat als den Champions League-Sieg. So wirklich so, hä, was ist da passiert in der Sekunde?
Das ist krass, ja.
Gibt es einen anderen Spieler, der dich nochmal so wahnsinnig beeindruckt hat, weil er Fähigkeiten hatte, die für dich einfach dann nochmal ein Level drüber waren?
Würde ich sagen, mit der Kugel Franck Ribéry, einzigartig. Das Gesamtpaket Fußball, worum es geht beim Fußball, um es zu gewinnen, würde ich sagen, Arjen Robben. Torwart, ich weiß gar nicht, ob uns allen bewusst ist, dass wir alle mit einem Torhüter gerade leben, der ein komplettes Spiel revolutioniert hat. So, das wissen wir, werden wir erst in 20 Jahren, werden wir das erst begreifen. Dass das der Torhüter ist, der allen verdeutlicht hat, dass die Pille am Fuß genauso wichtig ist wie in der Hand und dazu noch der beste Torwart ist. Also der am besten die Bälle fängt und dann auch noch am besten kicken kann. So, das heißt, Manuel Neuer ist für mich ich würde den auf eine Stufe mit Messi setzen. Messi auf dem Feld und Manuel im Tor. Das ist so gleiche Kategorie. Das wissen wir nur alle nicht, weil es nicht so spektakulär wie bei Messi aussieht vielleicht. Das Gesamtpaket, aber wirklich das alles, was dazugehört. Und ich habe vorhin gesagt, das Mentale und der Körper und der Geist und alles und die Demut und die Energie und das Positive und immer wieder und anschieben und trotzdem sportlich immer da zu sein. So dieses Gesamtpaket ist für mich eigentlich so wirklich der beeindruckendste von all der David Alaba. David Alaba ist für mich personifizierte Führungsfigur im Fußball. Kein Marktschreier, keine Scheißhausparolen, kein Opportunist. Ganz klar, ganz demütig, sehr direkt, sehr respektvoll. Ein natürliches Leadership vom anderen Stern. Der ist zu uns dazugekommen, der hat uns angeguckt mit großen Augen. Der hatte, wir waren die absoluten Superstars für ihn, als er damals hochkam. Dann diesen Weg zu gehen, bei Bayern der unangefochtene Leader in der Kabine zu sein. Nicht der, den die Leute identifizieren draußen, weil Teil der Wahrheit in meiner Karriere ist auch das, dass ich viele Kapitäne im Fußball, die von sich behaupten, sie sind die besten Teamplayer, die sind so lange die besten Teamplayer, wie sie die Binde machen und auf dem Platz stehen. Und sobald sie selber mal betroffen sind, dass sie nicht spielen, zeigen sie ihren wahren Charakter und stellen sich dann doch über alles andere. David ist genau das Gegenteil. David ist der, den von draußen keiner identifizieren würde als Leistungsspieler, als Leistungsfigur, der Zugriff auf jeden einzelnen Spieler in der Kabine hat, der Zugriff auf die Trainer hat, der Zugriff aufs Management hat, der Zugriff auf die Fans hat, weil er dann doch auch ein lockerer, guter Typ ist einfach, der fußballerisch wahrscheinlich einen Standard gesetzt hat in der Defensive, den es so auch noch nicht gab, weil er einfach jede Position spielen kann, weil er super smart ist auf dem Platz, weil er gar keine Kraft dafür braucht und trotzdem schneller ist wie die anderen, dagegen halten kann, weil er einen linken Fuß hat, der, sorry für den Ausdruck, der pervers ist. Und der, und jetzt kommt, der von Bayern München zu Real Madrid wechselt und innerhalb von 2 Wochen, ist übertrieben, von 2 Monaten, Sergio Ramos, die Figur schlechthin, der einzige Spieler, der in 10 Jahren Real Madrid Ronaldo in die Schranken gewiesen hat, der einfach vergessen machen lässt. Das ist die Königsdisziplin und das wirst du nie von David hören. Der würde nie selber darüber sprechen und das wird auch nie jemand wahrscheinlich honorieren, weil diese Mitläuferführungsfiguren, die dann wirklich nur der Inner Circle, die wirklich Großen sprechen vielleicht gar nicht darüber, weil sie froh sind, dass der, obwohl er so gut ist, selber gar nicht darüber, weil es würde ja die wahre Führungsqualität entschlüsseln. Also was ist im Fußball heutzutage wirklich wahre auf das, was es ankommt. Das ist derjenige, der nach draußen hin, brauche ich alles nicht. Bin ich nicht, werde ich nie sein, werde ich auch nie verstehen, weil ich einfach oft viel zu oft enttäuscht wurde von diesen Jungs, dass ich dann gespürt habe, am Ende dreht es sich nur um sie selber. Und mir wurde so lang und so oft in meiner Karriere gesagt, dass ich egoistisch war, dass ich egoistisch gehandelt habe, dass ich nur um mich selber mich gekümmert habe. Und so, ja, wahrscheinlich haben die recht, bis 14 WM oder auch 12, Mehmet mit seiner Aussage. Und da war ich einfach auf einer Mission. Ich wollte zu diesen besten Stürmern der Welt gehören. Und dann vergisst du das große Ganze. Aber die Jungs, die wirklich ans große Ganze denken, das sind oftmals nicht die wir in der Öffentlichkeit identifizieren, weil die sind schon sehr, sehr schlau alle. Die wissen ganz genau, wie sie sich positionieren müssen. Und die spielen ein Spiel. Und wenn man dann sieht, wie sie reagieren, wenn es dann mal einen Trainerwechsel gibt und der neue Trainer es nicht so geil findet oder sie auch mal ein Spiel auf die Bank müssen, dann wurde ich einfach zu oft enttäuscht, als dass ich großen Wert auf diese Spieler lege. Und David ist das krasseste Gegenteil davon.
Zum Ende der ersten Folge sind wir noch einen dritten Hoeneß-Moment schuldig. Du hast ihn eben schon ganz kurz angerissen nach dem Champions-League-Finale 2012. Da sagte Uli Hoeneß, fast so ein bisschen beiläufig. Ich weiß gar nicht, ob es ein Interview war richtig oder irgendwie in einer Mixzone oder so. Auf jeden Fall sagt er den
Fanclub-Treff.
Mario Gomez ist ein guter Stürmer. Mit einem sehr guten Stürmer hätten wir das Champions-League-Finale gewonnen. Der Mann, der dir auf dem Sofa vorher sagt, mein Bauchgefühl sagt, du wirst für mich noch wichtig. Auch das ist Uli Hoeneß, diese Impulsivität, dann auch auf einer großen Bühne was zu sagen, was jemand auch sehr verletzen kann. Wie hast du das dann wahrgenommen? Ausgerechnet von dem Förderer, der dafür gesorgt hat, dass du bleibst, dann nochmal so einen Spruch serviert zu bekommen.
Ganz, ganz anders wie der Spruch von Mehmet und trotzdem hängt es natürlich zusammen. Wenn man weiß, was die beiden für ein Verhältnis haben, ist es ja so, dass wahrscheinlich, und der Uli Hoeneß im ersten Impuls hat total zu mir gehalten mit Mehmet. Also der hat dann gesagt, was redet der für ein Bullshit? So, der hat mir auch den Rücken gestärkt, auch glaube ich sogar öffentlich. Und trotzdem ist es ja so, dass der Mehmet wahrscheinlich dann am Tegernsee war und der auch genauso wie er es bei mir rechtfertigen wollte, wahrscheinlich bei Uli Hoeneß. Also hat halt gesagt, hey, ich bin doch dein Jünger, ich mache doch nur das, was du seit 20 Jahren machst. Ich versuche den Leuten zu verdeutlichen, dass es nicht auf den Einzelnen ankommt, sondern auf die Truppe. Das heißt, die werden ja sicherlich drüber gesprochen haben und wie auch immer hat er ihn natürlich getriggert in dem Thema und wahrscheinlich hat der Uli gesagt, ja, hat er recht, also weil am Ende, es war eine brutale Enttäuschung und du suchst dann immer nach Gründen und einer der Gründe war definitiv, dass ich nicht dieser Mandzukic-Stürmer war, sondern eben der Mario Gomez-Stürmer, so dieser Finisher. Und ich habe es gesagt, heute kann ich total, total uneitel sagen, ja, das ist das Beste, was Bayern gemacht hat, den Mandzuk dazu zu holen, weil uns dieses Element gefehlt hat. Und das ist, deswegen sind wir Trippelsieger geworden, weil Jupp Heynckes, Uli Hoeneß, Matthias Sammer dann, weil die einfach identifiziert haben, welche Puzzleteile uns fehlen. So, das heißt, gesamt betrachtet, 100% agreed. Die Aussage von Uli Hoeneß, sogar im weitesten Sinne verstanden, weil ich ja dann, was passiert bei mir? Ich reflektiere mich selber. Also, die Aussage von Mehmet sitze ich da und denke mir so, ja, du Trottel, aber was soll das? Also, ich kann es halt nicht anders. Das bin ich. Uli Hoeneß, die Aussage war einfach nur, ich bin nicht gut genug. Und in dem Fall hat er gesagt, für die Weltspitze. Weil wenn du Champions League wirst, wirst du Weltspitze. Und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht hat er recht. Ich bin jetzt 3 Jahre, durfte ich auf einem Level mitschwimmen, das aber eigentlich meine Voraussetzungen gar nicht bieten kann. Also ich bin jetzt nicht der höchst talentierteste Spieler gewesen und schon gar nicht auf engstem Raum und schon gar nicht mit dem Ball am Fuß, wenn ich einen Gegner im Rücken hatte. So, das sind ja, ich bin ja nicht doof und ich bin auch nicht blind. Ich konnte mich ja mal einordnen und einschätzen. Trotzdem glaube ich, dass der Stürmer, die Neuen, der Torjäger seine Berechtigung hat. Nicht, weil ich einer war, sondern weil ich glaube, dass in vielen Spielen ein Killer da sein muss. Aber Uli Hoeneß hatte total recht in dem Moment. Wenn ich der Lionel Messi gewesen wäre oder der weiß nicht wer im Finale, Milito gegen uns mit Inter, hätte ich 2 Tore gemacht, weil an dem Tag Chelsea einfach katastrophal schlecht war. Und wir haben es nicht geschafft, ein Tor zu erzielen. Und ich habe es jetzt, nach ganz, ganz vielen Jahren im Zuge der Doku, habe ich zum ersten Mal die Zusammenfassung gesehen. Und wie viele Momente es gibt in diesem Spiel, wo ich so kurz davor war, jetzt kann ich ein Tor schießen, dann entweder der Ball nicht kommt, ich ihn vertaddel, ich ihn zu hoch schieße, dass ich für mich abgeschlossen habe, dieses ganze Epoche und diese ganze Zeit damals bei Bayern München, es sollte nicht sein. Wenn man sich das anschaut, es sollte einfach nicht sein. Und ich sollte noch nicht mal die tragische Figur sein, weil sonst hätte ich den entscheidenden Elfmeter verschossen. Ich sollte in dieser Rolle einfach nicht derjenige sein, der dafür gesorgt hat, dass wir Chelsea besiegen, sondern ich sollte derjenige sein, der halt dann in dem Finale nicht trifft. Und das kann man sagen, hätte ich mehr Ehrgeiz, hätte ich mehr Fleiß, hätte ich mehr Talent, hätte ich was auch immer. Es ist so, wie es ist und ich kann es nicht ändern und ich bin sehr, sehr happy mit meiner Karriere. Die war weitaus besser, als ich mir hätte mit 18 erträumen können. Und trotzdem sag's immer wieder, diese Momente, die ich erlebt habe, die heute super wichtig sind für mich, in dem Moment kannst du natürlich drauf verzichten. Ich bin nach Hause gefahren, ich habe es gehört, ich habe mir gedacht, was soll das alles? Da hat's auch begonnen, dass ich mich angefangen habe abzukapseln von Bayern München. Ich habe ja 2 Monate davor meinen Vertrag verlängert. Und ich kann heute sagen, es war in der Saison 12, ich habe über 50 Pflichtspieltore. Bayern München hat mir mit dem Vertrag signalisiert, was sie von mir halten. Es war eine ganze Menge, kann ich sagen. Also wir wissen alle, was für Summen fließen im Fußball. Und ich hatte ja noch 3 Jahre Vertrag, als ich gegangen bin. Und das muss man sich mal vor Augen führen. Also es ist, wie nah das auch zusammenliegt. So ein negatives Erlebnis für alle im Verein. Das ist alle so wachrüttelt auch. Das verlorene Finale gegen Dortmund, ja auch so ein Schlüsselmoment für Bayern, für die Führung. Und dann mein eigener Weg, wo ich dann gemerkt habe, so hey, es war wahnsinnig geil, jetzt für diesen Club zu spielen. Ich werde nochmal ein Jahr alles reinhauen, was ich habe, wird alles zur Verfügung stellen. Ich werde nicht mein eigenes Ich an vorderste Stelle stellen, sondern ich werde alles, was ich dem Club geben kann, geben. Und das kam auch deswegen, weil aus der Mannschaft heraus damals ja so ein Impuls kam, der Thomas Müller, die berüchtigte SMS dann in den Chat geschrieben hat, dass es das nicht war, dass wir zurückbouncen werden, dass wir richtig, richtig zurückkommen werden. Und ich mich einfach mir gesagt habe, und wenn ich keine Minute spiele, ich will Teil davon sein, dass wir nochmal richtig zurückkommen. Und so war dann mein letztes Jahr und auf dem Weg zum Triple mit der verrückten Idee von Jupp Heynckes.
Darüber sprechen wir in Folge 2.
Darüber sprechen
wir in Folge 2. Das große Happy End, genau. Im letzten Bayern-Spiel.
Aber auf dem Weg dahin war für mich klar, das ist meine letzte FC Bayern München-Saison.
Mario, ich danke dir sehr. Wir haben es einfach laufen lassen, so wie ein gutes Fußballspiel, bei dem man zuschaut. Wir beenden jetzt die erste Folge. Ich freue mich wahnsinnig auf die zweite Folge. Die wird ein bisschen knackiger. Da werden wir ein bisschen schneller. Aber es wäre viel zu früh, hier auszusteigen. Und natürlich haben wir noch großartige Sprachnachrichten. Es werden dich einige Leute auch auf dem falschen Fuß erwischen. Und wir hören jetzt eine von deinem Vorgast hier im Phrasenmeer, von Marcel Reif, die wir jetzt nur hören und in der zweiten Folge beantworten. Wir hören mal rein.
Lieber Mario Gomez, hier ist Marcel Reif. Ich habe Sie viele, viele Spiele kommentiert als Spieler, die einen so, die anderen so, aber sie waren immer einer gerade raus und jetzt in völlig anderer Position. Ich sehe sie ja immer auf der Tribüne sitzen, sehr schlau gucken und auch offenbar schlaue Dinge sagen und alle sind des Lobes voll über ihre neue Rolle. In welche Richtung geht's? Sportdirektor?
Ja, liebe Leute, das war der erste Teil mit Mario Gomez. Ich möchte mich am Ende erstmal bei dir persönlich bedanken, dass du dir die Zeit für den Phrasenmäher genommen hast. Und natürlich hoffe ich, dass es dir gefallen hat. Wenn du Anregungen hast, schick mir einfach eine Direktnachricht bei Insta, schreib mir eine Mail an henning.feind@bild.de, hinterlass uns eine Bewertung. Ich kann dir sagen, du treibst uns an, dein Feedback treibt uns an, um für dich noch besser zu werden. Und das Ganze beim Phrasenmäher ist keine One-Man-Show. Und daher möchte ich mich am Ende wie immer bei herausragenden Kollegen bedanken. Das sind vom Bild Yvonne Gabriel, Tobi Altscheffel, Lars Wallroth, Tim Detering, André Albers und Christian Künast sowie Simon Wimmeler und Daniel Sprügel von Maniac Studios. Wir hören uns in Folge 2 mit Mario Gomez. Dann sprechen wir über seinen neuen Job bei Red Bull, warum er als Spieler ein Angebot von Real Madrid ablehnte und was er über Muskel Mesut Özil denkt, der seinen Körper mittlerweile breiter aufpumpt, als es bei Mario jemals der Fall gewesen ist. Wir hören uns im Rasenmäher.